Glück schwer ist und nicht wie eine flüssige Wasserquelle. Es drängt mich und will nicht von mir und tut gleich geschmolzenem Peche. Da gingen die Tiere wieder nachdenklich um ihn herum und stellten sich dann abermals vor ihn hin. 348. Das Honigopfer, und wieder liefen Monde und Jahre über Zarathustras Seele, und er achtete dessen nicht, sein Haar aber wurde weiß. Liegst du nicht in einem himmelblauen See von Glück? O Zarathustra, sagten sie, daher also kommt es, dass du selber immer gelber und dunkler wirst. Obschon dein Haar weiß und flecksern aussehen will? Siehe doch, du sitzest in deinem Peche. Was sagt ihr da, meine Tiere? Sagte Zarathustra und lachte dazu, wahrlich. Ich lästerte, als ich von Peche sprach. Es ist der Honig in meinen Adern, der mein Blut dicker und auch meine Seele stiller macht. So wird es sein, o Zarathustra. Antworteten die Tiere und drängten sich an ihn, willst du aber nicht. Heute auf einen hohen Berg steigen? Die Luft ist rein, und man sieht heute mehr von der Welt als jemals. Ja, meine Tiere, antwortete er, ihr ratet trefflich und mir nach dem Herzen, ich will heute auf einen hohen Berg steigen. Aber sorgt, dass dort Honig mir zur Hand sei, gelber, weißer, guter, eisfrischer Wabengoldhonig. Denn wisset, ich will droben das Honigopfer bringen. Als Zarathustra aber oben auf der Höhe war, sandte er die Tiere heim, die ihn geleitet hatten, und fand, dass er nunmehr allein sei, da lachte er aus ganzem Herzen, sah sich um und sprach also, dass ich von Opfern sprach und Honig opfern, eine List war's nur meiner Rede und, wahrlich, eine nützliche Torheit. Hier oben darf ich schon freier reden, als vor Einsiedlerhöhlen und Einsiedlerhaustieren. Was opfern? Ich verschwende, was mir geschenkt wird, ich verschwende mit 1000 Händen. Wie dürfte ich das noch, opfern heißen? Und als ich nach Honig begehrte, begehrte ich nur nach Köder und süßem Seime und Schleime, nachdem auch Brombeeren und wunderliche mürrische böse Vögel die Zunge lecken, nach dem besten Köder, wie er Jägern und Fischfängern Not tut. Denn wenn die Welt wie ein dunkler Tierwald ist und aller wilden Jäger Lustgarten, so dünkt sie mich noch mehr und lieber ein abgründliches reiches Meer, ein Meer voll bunter Fische und Krebse. Nachdem es auch Götter gelüsten möchte, dass sie an ihm zu Fischern würden und zu Netz auswerfern. So reich ist die Welt an Wunderlichem, Großem und Kleinem. Sonderlich die Menschenwelt, das Menschenmeer. Nachdem werfe ich nun meine goldene Angelrute aus und spreche. Tue dich auf, du Menschenabgrund. Tue dich auf und wirf mir deine Fische und Glitzerkrebse zu. Mit meinem besten Köder ködere ich mir heute die wunderlichsten Menschenfische. Mein Glück selber werfe ich hinaus in alle Weiten und Fernen, zwischen Aufgang, Mittag und Niedergang, ob nicht an meinem Glücke viele Menschenfische zerren und zapeln lernen. Wie mir geschieht, so geht es allen Früchten, die reif werden. Der nämlich bin ich von Grund und Anbeginn, ziehend, heranziehend, hinaufziehend, aufziehend, ein Zieher, Züchter und Zuchtmeister, der sich nicht umsonst einstmals zusprach, werde, der du bist. Also mögen nunmehr die Menschen zu mir hinaufkommen. Denn noch warte ich der Zeichen, dass es Zeit sei zu meinem Niedergange. Noch gehe ich selber nicht unter, wie ich muss, unter Menschen. Bis sie, anbeißend an meine spitzen verborgenen Haken, hinauf müssen in meine Höhe, die buntesten Abgrundgründlinge zu dem boshaftigsten aller Menschen Fischfänger. Dazu warte ich hier, listig und spöttisch auf hohen Bergen, kein Ungeduldiger, kein Geduldiger, vielmehr einer, der auch die Geduld verlernt hat, weil er nicht mehr duldet. Und wahrlich, ich bin ihm gut darob, meinem ewigen Schicksale, dass es mich nicht hetzt und drängt und mir Zeit zu possen lässt und Bosheiten. Also dass ich heute zu einem Fischfange auf diesen hohen Berg stieg. Und wenn es auch eine Torheit ist, was ich hier oben will und treibe. Besser noch dies, als dass ich da unten feierlich würde vorwarten und grün und gelb ein gespreizter Zornschnauber vorwarten. Ein heiliger Heulesturm aus Bergen, ein ungeduldiger, der in die Täler hinabruft. Hört, oder ich peitsche euch mit der Geißel Gottes. Nicht, dass ich solchen Zürnern darob graben würde, zum Lachen sind. Sie mir gut genug. Ungeduldig müssen sie schon sein, diese großen Lärmtrommeln, welche heute oder niemals zu Worte kommen. Ich aber und mein Schicksal. Wir reden nicht zum Heute, wir reden auch nicht zum Niemals. Wir haben zum Reden schon Geduld und Zeit und Überzeit. Mein Schicksal nämlich lässt mir Zeit. Es vergaß mich wohl? Oder sitzt es hinter einem großen Steine im Schatten und fängt Fliegen? Fing wohl je ein Mensch auf hohen Bergen Fische? Denn einst muss er doch kommen und darf nicht vorübergehen. Wer muss einst kommen und darf nicht vorübergehen? Was geht's mich an? Aber darum steht es mir doch nicht minder fest. Mit beiden Füßen stehe ich sicher auf diesem Grunde, auf einem ewigen Grunde, auf hartem Urgesteine, auf diesem höchsten, härtesten Urgebirge, zu dem alle Winde kommen als zur Wetterscheide, fragend nach wo? Hier lache, lache, meine helle heile Bosheit. Von hohen Bergen wirf hinab dein glitzerndes Spottgelächter. Ködere mit deinem Glitzern mir die schönsten Menschenfische. Und was in allen Meeren mir zugehört, mein An und für mich in allen Dingen, das fische mir heraus, das führe zu mir herauf, des warte ich, der boshaftigste aller Fischfänger. Hinaus, hinaus, meine Angel, hinein, hinab, Köder meines Glücks, träufle deinen süßesten Tau, mein Herzenshonig, beiße, meine Angel, in den Bauch aller schwarzen Trübsal. Hinaus, hinaus, mein Auge. O welche vielen Meere rings um mich, welch dämmernde Menschenzukünfte. Und über mir, welch rosenrote Stille. Welch entwölktes Schweigen. Der Notschrei des nächsten Tages saß Zarathustra wieder auf. Seinem Steine vor der Höhle, während die Tiere draußen in der Welt herumschweiften, dass sie neue Nahrung heimbrächten, auch neuen Honig. Denn Zarathustra hatte den alten Honig bis auf das letzte Korn vertan und verschwendet. Als er aber dermaßen da saß, mit einem Stecken in der Hand, und den Schatten seiner Gestalt auf der Erde abzeichnete, nachdenkend und wahrlich nicht über sich und seinen Schatten, da erschrak er mit einem Male und fuhr zusammen, denn er sah neben seinem Schatten noch einen anderen Schatten. Und wie er schnell um sich blickte und aufstand, siehe, da stand der Wahrsager neben ihm, derselbe, den er einstmals an seinem Tische gespeist und getränkt hatte, der Verkündiger der großen Müdigkeit, welcher lehrte: Alles ist gleich. Es lohnt sich nichts, Welt ist ohne Sinn, Wissen wirkt. Aber sein Antlitz hatte sich inzwischen verwandelt, und als ihm Zarathustra in die Augen blickte, wurde sein Herz abermals erschreckt. So viel schlimme Verkündigungen und aschgraue Blitze liefen über dies Gesicht. Unser großer Hazar, das ist unser großes fernes Menschenreich, das Zarathustra-Reich von 1000 Jahren, wie ferne mag solches, ferne, sein? Und woher? Und wohinaus? Der Wahrsager, der es wahrgenommen, was sich in Zarathustras Seele zutrug, wischte mit der Hand über sein Antlitz hin, wie als ob er dasselbe wegwischen wollte. Desgleichen tat auch Zarathustra. Und als beide dergestalt sich schweigend gefasst und gekräftigt hatten, gaben sie sich die Hände, zum Zeichen, lass sie sich wiedererkennen wollten. Iss und trink auch heute bei mir und vergib es, dass ein vergnügter alter Mann mit dir zu Tische sitzt. Ein vergnügter alter Mann, antwortete der Wahrsager, den Kopf schüttelnd. Wer du aber auch bist oder sein willst, o Zarathustra, du bist es zum längsten hier oben gewesen. Dein Nachen soll über kurzem nicht mehr im Trocknen sitzen. Sitze ich denn im Trocknen? Fragte Zarathustra. Lachend. Die Wellen um deinen Berg, antwortete der Wahrsager, steigen und steigen, die Wellen großer Not und Trübsal. Die werden bald auch deinen Nachen heben und dich davontragen. Zarathustra schwieg hierauf und wunderte sich. Hörst du noch nichts? Fuhr der Wahrsager fort. Rauscht und braust es nicht herauf aus der Tiefe. Zarathustra schwieg abermals und horchte. Da hörte er einen langen, langen Schrei, welchen die Abgründe sich zuwarfen und weitergaben, denn keiner wollte ihn behalten. So böse klang er. Sei mir willkommen, sagte Zarathustra, du Wahrsager der großen Müdigkeit, du sollst nicht umsonst einstmals mein Tisch- und Gastfreund gewesen sein. Aber was geht mich Menschennot an? Meine letzte Sünde, die mir aufgespart blieb, weißt du wohl, wie sie heißt? Mitleiden, antwortete der Wahrsager aus einem überströmenden Herzen und hob beide Hände empor. O Zarathustra, ich komme, dass ich dich zu deiner letzten Sünde verführe. Und kaum waren diese Worte gesprochen, da erscholl der Schrei abermals, und länger und ängstlicher als vorher, auch schon viel näher. Hörst du, O Zarathustra? Rief der Wahrsager. Dir gilt der Schrei. Dich ruft er. Komm, komm, komm. Es ist Zeit, es ist höchste Zeit. Zarathustra schwieg hierauf, verwirrt und erschüttert. Endlich, fragte er, wie einer, der bei sich selber zögert. Und wer ist das, der dort mich ruft? Aber du weißt es ja, antwortete der Wahrsager heftig, was verbirgst du dich? Du schlimmer Verkündiger, sprach endlich Zarathustra, das ist ein Notschrei und der Schrei eines Menschen, der mag wohl aus einem schwarzen Meere kommen. Hörst du? Der höhere Mensch ist es, der nach dir schreit. Der höhere Mensch? Schrie Zarathustra von Grausen erfasst. Was will der? Was will der? Der höhere Mensch. Was will der hier? Und seine Haut bedeckte sich mit Schweiß. Der Wahrsager aber antwortete nicht auf die Angst Zarathustras, sondern horchte und horchte nach der Tiefe zu. O Zarathustra, hob er mit trauriger Stimme an, du stehst nicht da wie einer, den sein Glück drehend macht. Du wirst tanzen müssen, dass du mir nicht umfällst. Aber wenn du auch vor mir tanzen wolltest und alle deine Seitensprünge springen, niemand soll mir doch sagen dürfen. Siehe, hier tanzt der letzte frohe Mensch. Umsonst käme einer auf diese Höhe, der den hier suchte, Höhlen fände er. Wohl und hinter Höhlen, Verstecke für Versteckte, aber nicht Glücksschachte und Schatzkammern und neue Glücksgoldhadern. Als es jedoch lange Zeit dort stille blieb, wandte er seinen Blick zurück und sah Zarathustra stehen und zittern. Aber alles ist gleich. Es lohnt sich nichts, es hilft kein Suchen. Es gibt auch keine glückseligen Inseln mehr. Also seufzte der Wahrsager. Bei seinem letzten Seufzer aber wurde Zarathustra wieder hell und sicher, gleich einem, der aus einem tiefen Schlunde ans Licht kommt. Nein, nein, dreimal nein, rief er mit starker Stimme und strich sich den Bart. Das weiß ich besser. Es gibt noch glückselige Inseln. Stille davon, du seufzender Trauersack. Höre davon auf zu plätschern, du Regenwolke am Vormittag. Stehe ich denn nicht schon da, nass von deiner Trübsal und begossen wie ein Hund? Glück. Wie fände man wohl das Glück bei solchen Vergrabenen und Einsiedlern? Muss ich das letzte Glück noch auf glückseligen Inseln suchen und ferne zwischen vergessenen Meeren? Nun schüttle ich mich und laufe dir davon, dass ich wieder trocken werde, des darfst du nicht Wunder haben. Dünke ich dir unhöflich? Aber hier ist mein Hof. Was aber deinen höheren Menschen angeht, wohlan. Ich suche ihn flugs in jenen Wäldern, daher kam sein Schrei. Vielleicht bedrängt ihn da ein böses Tier. Er ist in meinem Bereiche, darin soll er mir nicht zu Schaden kommen. Und wahrlich, es gibt viele böse Tiere bei mir. Mit diesen Worten wandte sich Zarathustra zum Gehen. Des Abends wirst du doch mich wieder haben. In deiner eigenen Höhle werde ich da sitzen, geduldig und schwer wie ein Klotz, und auf dich warten. So sei's, rief Zarathustra zurück im Fortgehen, und was mein ist in meiner Höhle, gehört auch dir, meinem Gastfreunde. Solltest du aber drin noch Honig finden, wohlan, so lecke ihn nur auf, du Brummbär, und versüße deine Seele. Am Abende nämlich wollen wir beide guter Dinge sein, guter Dinge und froh darob, dass dieser Tage zu Ende ging. Und du selber sollst zu meinen Liedern als mein Tanzbär tanzen. Da sprach der Wahrsager: O Zarathustra, du bist ein Schelm. Ich weiß es schon, du willst mich los sein. Lieber noch läufst du in die Wälder und stellst bösen Tieren nach. Aber was hilft es dir? Du glaubst nicht daran? Du schüttelst den Kopf. Wohlan, wohlauf, alter Bär. Aber auch ich bin ein Wahrsager. Also sprach Zarathustra. Gespräch mit den Königen 1. Zarathustra war noch keine Stunde in seinen Bergen und Wäldern unterwegs, da sah er mit einem Male einen seltsamen Aufzug. Gerade auf dem Wege, den er hinab wollte, kamen zwei Könige gegangen, mit Kronen und Purpurgürteln geschmückt und bunt wie Flamingovögel. Die trieben einen beladenen Esel vor sich her. Was wollen diese Könige in meinem Reiche? Sprach Zarathustra erstaunt zu seinem Herzen und versteckte sich geschwind hinter einem Busche. Als aber die Könige bis zu ihm herankamen, sagte er, halblaut, wie einer, der zu sich allein redet, seltsam. Seltsam! Wie reimt sich das zusammen? Solcherlei denkt man wohl auch unter uns, sagte der König zur Rechten, aber man spricht es nicht aus. Der König zur Linken aber zuckte mit den Achseln und antwortete, das mag wohl ein Ziegenhirt sein. Zwei Könige sehe ich. Und nur einen Esel. Da machten die beiden Könige Halt, lächelten, sahen nach der Stelle hin, woher die Stimme kam, und sahen sich nachher selber ins Gesicht. Oder ein Einsiedler, der zu lange unter Felsen und Bäumen lebte. Gar keine Gesellschaft nämlich verdirbt auch die guten Sitten. Die guten Sitten? Entgegnete unwillig und bitter der andere König. Wem laufen wir denn aus dem Wege? Ist es nicht den guten Sitten? Unserer guten Gesellschaft? Lieber, wahrlich, unter Einsiedlern und Ziegenhirten als mit unserem vergoldeten falschen überschminkten Pöbel leben. Ob er sich schon gute Gesellschaft heißt, ob er sich schon Adel heißt. Aber da ist alles falsch und faul, voran das Blut, dank alten schlechten Krankheiten und schlechteren Heilkünstlern. Das Beste und Liebste ist mir heute noch ein gesunder Bauer. Grob. Listig. Hartnäckig. Langhaltig. Das ist heute die vornehmste Artikel. Der Bauer ist heute der Beste. Und Bauernart sollte Herr sein. Aber es ist das Reich des Pöbels, ich lasse mir nichts mehr vormachen. Pöbel aber, das heißt, Mischmasch. Pöbel Mischmasch. Darin ist alles in allem durcheinander, Heiliger und Halunke und Junker und Jude und jeglich wie aus der Arche Noe. Gute Sitten. Alles ist bei uns falsch und faul. Dieser Ekel wirkt mich, dass wir Könige selber falsch wurden, überhängt und verkleidet durch alten vergilbten Großväter Prunk, Schaumünzen für die Dümmsten und die Schlauesten und wer heute alles mit der Macht Schacher treibt. Wir sind nicht die Ersten, und müssen es doch bedeuten. Dieser Betrügerei sind wir endlich satt und ekel geworden. Dem Gesindel gingen wir aus dem Wege, allen diesen Schreihälsen und Schreibschmeißfliegen, dem Krämergestank, dem Ehrgeizgezappel, dem üblen Atem. Pfui. Unter dem Gesindel leben, pfui. Unter dem Gesindel die Ersten zu bedeuten. Ach, Ekel, 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 was liegt noch an uns Königen? Deine alte Krankheit fällt dich an, sagte hier der König zur Linken. Der Ekel fällt dich an, mein Armer. Bruder, aber du weißt es doch, es hört uns einer zu. Sofort erhob sich Zarathustra, der zu diesen Reden Ohren und Augen aufgesperrt hatte, aus seinem Schlupfwinkel, trat auf die Könige zu und begann, der euch zuhört, der euch gerne zuhört, ihr Könige, der heißt Zarathustra. Ich bin Zarathustra, der einst sprach, was liegt noch an Königen? Vergebt mir, ich freute mich, als ihr zueinander sagtet, was liegt an uns Königen? Hier aber ist mein Reich und meine Herrschaft. Was mögt ihr wohl in meinem Reiche suchen? Vielleicht aber fandet ihr unterwegs, was ich suche, nämlich den höheren Menschen. Als dies die Könige hörten, schlugen sie sich an die Brust und sprachen mit einem Munde, wir sind erkannt. Mit dem Schwerte dieses Wortes zerhaust du unseres Herzens dickste Finsternis. Niemand weiß mehr zu verehren, dem gerade laufen wir davon. Es sind süßliche, zudringliche Hunde. Sie vergolden Palmenblätter. Du entdecktest unsere Not, denn siehe, wir sind unterwegs, dass wir den höheren Menschen fänden, den Menschen, der höher ist als wir, ob wir gleich Könige sind. Ihm führen wir diesen Esel zu. Der höchste Mensch nämlich soll auf Erden auch der höchste Herr sein. Es gibt kein härteres Unglück in allem Menschenschicksale, als wenn die Mächtigen der Erde nicht auch die ersten Menschen sind. Und wenn sie gar die Letzten sind und mehr wie als Mensch, da steigt und steigt der Pöbel im Preise. Und endlich spricht gar die Pöbel Tugend. Siehe, ich allein bin Tugend. Was hörte ich? Eben, antwortete Zarathustra. Welche Weisheit bei Königen? Ich bin entzückt, und, wahrlich, schon gelüstet's mich, einen Reim darauf zu machen. Mag es auch ein Reim werden, der nicht für jedermanns Ohren taugt. Wohlan, wohlauf. Hier aber geschah es, dass auch der Esel zu Worte kam. Er sagte aber deutlich und mit bösem Willen: Ia. Einstmals, ich glaub, im Jahr des Heiles eins, sprach die Sibylle, trunken. Sonder Weins. Weh, nun geht's schief. Verfall, Verfall, nie sank die Welt so tief. Ruhm sank zur Hure und zur Hurenbude. Roms Cäsar sank zum Wie. Gott selbst ward Jude. Zwei an diesen Reimen. Zarathustras weideten sich die Könige. Der König zur Rechten aber sprach: O Zarathustra, wie gut taten wir, dass wir auszogen, dich zu sehen. Deine Feinde nämlich zeigten uns dein Bild in ihrem Spiegel. Da blicktest du mit der Fratze eines Teufels und hohnlachend, also dass wir uns vor dir fürchteten. Da sprachen wir endlich: Was liegt daran, wie er aussieht? Wir müssen ihn hören, ihn, der lehrt. Ihr sollt den Frieden lieben als Mittel zu neuen Kriegen, und den kurzen Frieden mehr als den langen. Niemand sprach je so kriegerische Worte. Was ist gut? Da wird alles falsch und schief und ungeheuer. Ich verlernte seit langem schon die Rücksicht auf lange Ohren. Aber was half's? Immer wieder stachst du uns in Ohr und Herz mit deinen Sprüchen. Tapfer sein ist gut. Der gute Krieg ist's, der jede Sache heiligt. O Zarathustra, unserer Väter Blut rührte sich bei solchen Worten in unserem Leibe. Das war wie die Rede des Frühlings zu alten Weinfässern. Wenn die Schwerter durcheinander liefen gleich rotgefleckten Schlangen, da wurden unsere Väter dem Leben gut. Alles Friedenssonne dünkte sie flau und lau, der lange Frieden aber machte Scham. Ein Schwert nämlich will Blut trinken und funkelt vor Begierde. Als die Könige dergestalt mit Eifer von dem Glück ihrer Väter redeten und schwätzten, überkam Zarathustra keine kleine Lust, ihres Eifers zu spotten. Denn ersichtlich waren es sehr friedfertige Könige, welche er vor sich sah, solche mit alten und feinen Gesichtern. Wie sie seufzten, unsere Väter, wenn sie an der Wand blitzblanke ausgedorrte Schwerter sahen. Denen gleich dürsteten sie nach Krieg. Aber er bezwang sich. Wohlan, sprach er, dorthin führt der Weg. Da liegt die Höhle Zarathustras. Und dieser Tag soll einen langen Abend haben. Jetzt aber ruft mich eilig ein Notschrei fort von euch. Es ehrt meine Höhle, wenn Könige in ihr sitzen und warten wollen. Aber, freilich, ihr werdet lange warten müssen. Je nun, was tut's? Wo lernt man heute besser warten als an Höfen? Der Blutegel und Zarathustra ging nachdenklich weiter und tiefer, durch Wälder und vorbei an moorigen Gründen. Wie es aber jedem ergeht, der über schwere Dinge nachdenkt, so trat er unversehens dabei auf einen Menschen. Und siehe, da spritzten ihm mit einem Male ein Weheschrei und zwei Flüche und 20 schlimme Schimpfworte ins Gesicht. Also dass er in seinem Schrecken den Stock erhob und auch auf den Getretenen noch zuschlug. Und der Könige ganze Tugend, die ihnen übrig blieb, heißt sie heute nicht, warten können? Also sprach Zarathustra. Gleich darauf aber kam ihm die Besinnung. Und sein Herz lachte über die Torheit, die er eben getan hatte. Wie ein Wanderer, der von fernen Dingen träumt, unversehens auf einsamer Straße einen schlafenden Hund anstößt, einen Hund, der in der Sonne liegt, wieder beide auffahren, sich anfahren, Todfeinden. Gleich, diese zwei zu Tod erschrockenen, also erging es uns. Und doch, wie wenig hat gefehlt, dass sie einander liebkosten, dieser Hund und dieser Einsame. Sind sie doch beide, Einsame, wer du auch sein magst, sagte immer noch grimmig der. Getretene, du trittst mir auch mit deinem Gleichnis zu nahe, und nicht nur mit deinem Fuße. Siehe doch, bin ich denn ein Hund? Und dabei erhob sich der Sitzende und zog seinen nackten Arm aus dem Sumpfe. Vergib, sagte er zu dem Getretenen, der sich grimmig erhoben und gesetzt hatte, vergib und vernimm vor allem erst ein Gleichnis. Zuerst nämlich hatte er ausgestreckt am Boden gelegen, verborgen und unkenntlich gleich solchen, die einem Sumpf wilde auflauern. Aber was treibst du doch? Rief Zarathustra erschreckt, denn er sah, dass über den nackten Arm weg viel Blut floß. Was ist dir zugestoßen? Mag mich fragen, wer da will. Einem Tölpel aber werde ich schwerlich antworten. Du irrst, sagte Zarathustra mitleidig und hielt ihn fest, du irrst. Hier bist du nicht bei dir, sondern in meinem Reiche, und darin soll mir keiner zu Schaden kommen. Bist dich, du Unseliger, ein schlimmes Tier? Der Blutende lachte, immer noch erzürnt. Was geht's dich an? Sagte er und wollte weitergehen. Hier bin ich heim und in meinem Bereiche. Nenne mich aber immerhin, wie du willst. Ich bin, der ich sein muss. Ich selber heiße mich Zarathustra. Wohlan, dort hinauf geht der Weg zu Zarathustras Höhle. Die ist nicht fern, willst du nicht bei mir deiner Wunden warten? Es ging dir schlimm, du Unseliger, in diesem Leben. Erst bist dich das Tier, und dann, trat dich der Mensch. Als aber der Getretene den Namen Zarathustras hörte, verwandelte er sich. Des Blutegels halber lag ich hier an diesem Sumpfe wie ein Fischer, und schon war mein ausgehängter Arm 10-mal angebissen. Da beißt noch ein schönerer Igel nach meinem Blute, Zarathustra selber. O, Glück, o Wunder, gelobt sei dieser Tag, der mich in diesen Sumpf lockte. Gelobt sei der beste lebendigste Schröpfkopf, der heut lebt, gelobt sei der große Gewissensblutegel Zarathustra. Also, sprach der Getretene, und Zarathustra freute sich über seine Worte und ihre feine ehrfürchtige Artikel. Wer bist du? Fragte er und reichte ihm die Hand, zwischen uns bleibt viel aufzuklären und aufzuheitern. Aber schon, dünkt mich, wird es reiner heller Tag. Ich bin der Gewissenhafte des Geistes, antwortete der Gefragte, und in Dingen des Geistes nimmt es nicht leicht einer strenger, enger und härter als ich, ausgenommen der, von dem ich's lernte, Zarathustra selber. Was geschieht mir doch? Rief er aus, wer kümmert mich denn noch in diesem Leben, als dieser eine Mensch, nämlich Zarathustra? Und jenes eine Tier, das vom Blute lebt, der Blutegel? Lieber nichts wissen, als vieles Halbwissen. Lieber ein Narr sein auf eigene Faust, als ein Weiser nach fremdem Gutdünken. Ich gehe auf den Grund. Was liegt daran, ob er groß oder klein ist? In der rechten Wissenschaft gibt es nichts Großes und nichts Kleines. So bist du vielleicht der Erkenner des Blutegels, fragte Zarathustra. Und du gehst dem Blutegel nach bis auf die letzten Gründe. Du Gewissenhafter? O Zarathustra, antwortete der Getretene, das wäre ein ungeheures, wie dürfte ich mich dessen unterfangen? Wes ich aber Meister und Kenner bin, das ist es. Blutegels Hirn, das ist meine Welt. Und es ist auch eine Welt. Vergib aber, dass hier mein Stolz zu Worte kommt, denn ich habe hier nicht meinesgleichen. Wie lange gehe ich schon diesem einen nach, dem Hirn des Blutegels, dass die schlüpfrige Wahrheit mir hier nicht mehr entschlüpfe. Hier ist mein Reich. Darob warf ich alles andere fort. Darob wurde mir alles andere gleich. Und dicht neben meinem Wissen lagert mein schwarzes Unwissen. Ob er Sumpf oder Himmel heißt, eine Handbreit Grund ist mir genug, wenn er nur wirklich Grund und Boden ist. Eine Handbreit Grund. Darauf kann man stehen. Darum sprach ich, hier bin ich heim. Mein Gewissen des Geistes will es so von mir, dass ich eins weiß und sonst alles nicht weiß. Es ekelt mich aller Halben des Geistes, aller Dunstigen, Schwebenden, Schwärmerischen. Wo meine Redlichkeit aufhört, bin ich blind und will auch blind sein. Wo ich aber wissen will, will ich auch redlich sein, nämlich hart, streng, eng, grausam, unerbittlich. Dass du einst sprachst, o Zarathustra. Geist ist das Leben, das selber ins Leben schneidet, das führte und verführte mich zu deiner Lehre. Und, wahrlich, mit eigenem Blute mehrte ich mir das eigene Wissen. Wie der Augenschein lehrt, fiel Zarathustra ein. Denn immer noch floß das Blut an dem nackten Arme des Gewissenhaften herab. O du wunderlicher Gesell, wie viel lehrt mich dieser Augenschein da, nämlich du selber. Und nicht alles dürfte ich vielleicht in deine strengen Ohren gießen. Wohlan, so scheiden wir hier. Doch, möchte ich gerne dich wiederfinden. Dort hinauf führt der Weg zu meiner Höhle. Heute Nacht sollst du dort mein lieber Gast sein. Gerne möchte ich's auch an deinem Leibe wieder gut machen, dass Zarathustra dich mit Füßen trat, darüber. Denke ich nach. Der Zauberer eins, als aber Zarathustra um einen Felsen herumbog, da sah er, nicht weit unter sich, auf dem gleichen Wege, einen Menschen, der die Glieder warf wie ein Tobsüchtiger und endlich bäuchlings zur Erde niederstürzte. Halt! Sprach da Zarathustra zu seinem Herzen, der dort muss wohl der höhere Mensch sein. Von ihm kam jener schlimme Notschrei. Ich will sehen, ob da zu helfen ist. Als er aber hinzulief, an die Stelle, wo der Mensch auf dem Boden lag, fand er einen zitternden alten Mann mit stieren Augen. Und wie sehr sich Zarathustra mühte, dass er ihn aufrichte und wieder auf seine Beine stelle, es war umsonst. Es hatten nämlich 10 Blutegel sich in denselben eingebissen. Jetzt aber ruft mich ein Notschrei eilig fort von dir. Also sprach Zarathustra. Auch schien der Unglückliche nicht zu merken, dass jemand um ihn sei. Vielmehr sah er sich immer mit rührenden Gebärden um, wie ein von aller Welt verlassener und vereinsamter. Gebt heiße Hände, gebt Herzenskohlenbecken, hingestreckt, schaudernd, halbtotem gleich, dem man die Füße wärmt, geschüttelt, ach. Von unbekannten Fiebern, zitternd vor spitzen Eisigen. Frostpfeilen, von dir gejagt, Gedanke. Unnennbarer, verhüllter, entsetzlicher, du Jäger hinter Wolken, da niedergeblitzt von dir, du höhnisch Auge, das mich aus Dunklem anblickt, so liege ich. Biege mich, winde mich, gequält von allen ewigen Martern. Getroffen von dir, grausamster Jäger, du unbekannter Gott. Triff tiefer, triff einmal noch. Zerstich, zerbrich dies Herz. Was soll dies? Martern mit zähnestumpfen Pfeilen? Zuletzt aber, nach vielem Zittern, Zucken und sich zusammenkrümmen, begann er also zu jammern. Wer wärmt mich, wer liebt mich noch? Was blickst du wieder? Der Menschenqual nicht müde, mit schadenfrohen Götterblitzaugen. Nicht töten willst du, nur martern, martern? Wozu? Mich martern, du schadenfroher unbekannter Gott. Haha, du schleichst heran? Bei solcher Mitternacht was willst du? Sprich, du drängst mich, drückst mich, ha. Schon viel zu nah. Weg, weg, du hörst mich atmen, du behorchst mein Herz, du Eifersüchtiger. Worauf doch eifersüchtig? Weg, weg, wozu die Leiter? Willst du hinein, ins Herz, einsteigen, in meine heimlichsten Gedanken einsteigen? Schamloser, unbekannter, Dieb, was willst du dir erst hehlen? Was willst du dir erhorchen? Umsonst, stich weiter, grausamster Stachel. Nein, kein Hund, dein Wild nur bin ich, grausamster Jäger. Dein stolzester Gefangener, du Räuber hinter Wolken. Sprich endlich, was willst du, Wegelagerer? Von mir? Was willst du dir erfoltern, du Folterer? Du, Henkergott, oder soll ich, dem Hunde gleich, vor dir mich wälzen? Hingebend, begeistert außer mir, dir, Liebe zuwedeln? du Blitzverhüllter, Unbekannter. Sprich, was willst du, Unbekannter? Gott. Wie? Lösegeld? Was willst du Lösegelds? Verlange viel. Das rät mein Stolz. Und rede kurz. Das rät mein anderer Stolz. Haha. Mich, willst du? Mich? Mich, ganz? Haha. Und marterst mich, Narr, der du bist, zermarterst meinen Stolz? Gib heiße Hände, gib Herzenskohlenbecken, gib mir, dem Einsamsten, den Eis, ach. Siebenfaches Eis nach Feinden selber, nach Feinden schmachten lehrt. Gib, ja er gibt grausamster Feind, mir, dich. Davon, da floh er selber, mein letzter einziger Genoss, mein großer Feind, mein Unbekannter, mein Henkergott. Nein, komm zurück, mit allen deinen Martern. Zum letzten aller Einsamen, oh komm. Zurück, all meine Tränenbäche laufen zu dir den Lauf. Und meine letzte Herzensflamme. Dir glüht sie auf. Oh komm zurück, mein unbekannter Gott. Mein Schmerz, mein letztes Glück. Zwei hier aber. Konnte sich Zarathustra nicht länger halten, nahm seinen Stock und schlug mit allen Kräften auf den Jammernden los. Halt ein! Schrie er ihm zu, mit ingrimmigem Lachen. Halt ein, du Schauspieler! Du Falschmünzer! Du Lügner aus dem Grunde! Ich erkenne dich wohl! Ich will dir schon warme Beine machen, du Schlimmer! Zauberer! Ich verstehe mich gut darauf, solchen wie du bist, einzuheizen! Lass ab! Sagte der alte Mann und sprang vom Boden auf. Schlage nicht mehr, o Zarathustra. Ich trieb's also nur zum Spiele. Solcherlei gehört zu meiner Kunst. Dich selber wollte ich auf die Probe stellen, als ich dir diese Probe gab. Und, wahrlich, du hast mich gut durchschaut. Aber auch du gabst mir von dir keine kleine Probe. Du bist hart, du weiser Zarathustra. Hart schlägst du zu mit deinen Wahrheiten. Dein Knüttel erzwingt von mir diese Wahrheit. Schmeichle nicht, antwortete Zarathustra. Immer noch erregt und finster Blick end, du Schauspieler aus dem Grunde. Du bist falsch. Was redest du von Wahrheit? Du Pfau der Pfauen, du Meer der Eitelkeit. Was spieltest du vor mir, du Schlimmer? Zauberer, an wen sollte ich glauben? Als du in solcher Gestalt jammertest? Den Büßer des Geistes, sagte der alte Mann, den spielte ich. Du selber erfandest einst dies Wort, den Dichter und Zauberer, der gegen sich selber endlich seinen Geist wendet, den Verwandelten, der an seinem bösen Wissen und Gewissen erfriert. Und gesteh es nur ein, es währte lange, o Zarathustra, bis du hinter meine Kunst und Lüge kamst. Du glaubtest an meine Not, als du mir den Kopf mit beiden Händen hieltest. Ich hörte dich jammern. Man hat ihn zu wenig geliebt. Dass ich dich so weit betrog, darüber frohlockte inwendig meine Bosheit. Du magst feinere betrogen haben als mich, sagte Zarathustra hart. Du aber, musst betrügen. So weit kenne ich dich. Du musst immer 2, 3, 4, 5-deutig sein. Auch was du jetzt bekanntest, war mir lange nicht wahr und nicht falsch genug. Du Schlimmer, Falschmünzer, wie könntest du anders? Deine Krankheit würdest du noch schminken, wenn du dich deinem Arzte nackt zeigtest. So schminktest du eben vor mir deine Lüge, als du sprachst. Ich trieb's also nur zum Spiele. Es war auch ernst darin, du bist etwas von einem Büßer des Geistes. Ich errate dich wohl, du wurdest der Bezauberer aller. Aber gegen dich hast du keine Lüge und List mehr übrig. Du selber bist dir entzaubert. Du erntetest den Ekel ein, als deine eine Wahrheit. Kein Wort ist mehr an dir echt, aber dein Mund, nämlich der Ekel, der an deinem Munde klebt. Wer bist du doch? Schrie hier der alte Zauberer mit einer trotzigen Stimme. Wer darf also zu mir reden, dem Größten, der heute lebt? Und ein grüner Blitz schoss aus seinem Auge nach Zarathustra. Aber gleich darauf verwandelte er sich und sagte traurig, O Zarathustra, ich bin's müde, es ekelt mich meiner Künste, ich bin nicht groß, was verstelle ich mich? Aber, du weißt es wohl, ich suchte nach Größe. Einen großen Menschen wollte ich vorstellen und überredete viele. Aber diese Lüge ging über meine Kraft. O Zarathustra, alles ist Lüge an mir. Aber dass ich zerbreche, dies mein Zerbrechen ist echt. Es ehrt dich, sprach Zarathustra düster und zur Seite niederblickend. Es ehrt dich, dass du nach Größe suchtest, aber es verrät dich auch. Gib Liebe mir. Wer wärmt mich noch? Wer liebt mich noch? Ich bin nicht auf der Hut vor Betrügern. Ich muss ohne Vorsicht sein, so will es mein Los. An ihr zerbreche ich. Du bist nicht groß. Du schlimmer alter Zauberer, das ist dein Bestes und Rätlichstes, was ich an dir ehre, dass du deiner müde wurdest und es aussprachst. Ich bin nicht groß. Darin ehre ich dich als einen Büßer des Geistes. Und wenn auch nur für einen Hauch und Husch, diesen einen Augenblick warst du, echt. Aber sprich, was suchst du hier in meinen Wäldern und Felsen? Und wenn du mir dich in den Weg legtest, welche Probe wolltest du von mir? Wes versuchtest du mich? Also sprach Zarathustra, und seine Augen funkelten. O Zarathustra, ich suche einen echten, rechten, einfachen, eindeutigen, einen Menschen aller Redlichkeit, ein Gefäß der Weisheit, einen Heiligen der Erkenntnis, einen großen Menschen. Weißt du es? Denn nicht, o Zarathustra? Der alte Zauberer schwieg eine Weile, dann sagte er, versuchte ich dich? Ich suche nur. Ich suche Zarathustra. Und hier entstand ein langes Stillschweigen zwischen beiden. Zarathustra aber versank tief hinein in sich selber, also dass er die Augen schloss. Dann aber, zu seinem Unterredner zurückkehrend, ergriff er die Hand des Zauberers und sprach, voller Artigkeit und Arglist, wohlan. Dort hinauf führt der Weg, da liegt die Höhle Zarathustras. In ihr darfst du suchen, wen du finden möchtest. Und frage meine Tiere um Rat, meinen Adler und meine Schlange. Die sollen dir suchen helfen. Meine Höhle aber ist groß. Ich selber freilich, ich sah noch keinen großen Menschen. Was groß ist, dafür ist das Auge der Feinsten heute grob. Es ist das Reich des Pöbels. So manchen fand ich schon, der streckte und blähte sich, und das Volk schrie. Seht da, einen großen Menschen. Aber was helfen alle Blasebälge? Zuletzt fährt der Wind heraus. Zuletzt platzt ein Frosch, der sich zu lange aufblies, da fährt der Wind heraus. Einem Geschwollenen in den Bauch stechen, das heiße ich eine brave Kurzweil. Hört das, ihr Knaben. Dies heute ist des Pöbels. Wer weiß da noch, was groß, was klein ist? Wer suchte da mit Glück nach Größe? Ein Narr allein, den Narren glückt's. Du suchst nach großen Menschen, du wunderlicher Narr? Wer lehrt's dich? Ist heute dazu die Zeit? Außer Dienst nicht lange aber, nachdem Zarathustra sich von dem Zauberer losgemacht hatte, sah er wiederum jemanden am Wege sitzen, den er ging, nämlich einen schwarzen langen Mann mit einem hageren Bleichgesicht. Der verdroß ihn gewaltig. O du schlimmer Sucher, was, versuchst du mich? Also sprach Zarathustra, getrösteten Herzens, und ging lachend seines Wegs fürbaß. Wie, kaum bin ich jenem Zauberer entronnen, muss mir da wieder ein anderer Schwarzkünstler über den Weg laufen, irgendein Hexenmeister mit Hand auflegen, ein dunkler Wundertäter von Gottes Gnaden. Ein gesalbter Weltverleumder, den der Teufel holen möge. Aber der Teufel ist nie am Platze, wo er am Platze wäre. Immer kommt er zu spät, dieser vermaledeite Zwerg und Klumpfuß. Also fluchte Zarathustra ungeduldig in seinem Herzen und gedachte, wie er abgewandten Blicks an dem schwarzen Manne vorüberschlüpfe. Aber siehe, es kam anders. Wehe, sprach er zu seinem Herzen, da sitzt vermummte Trübsal, das dünkt mich von der Art der Priester. Was wollen die in meinem Reiche? Wer du auch bist, du Wandersmann, sprach er, hilf einem Verirrten, einem Suchenden, einem alten Manne, der hier leicht zu Schaden kommt. Diese Welt hier ist mir fremd und fern, auch hörte ich Wilde Tiere heulen. Und der, welcher mir hätte Schutz bieten können, der ist selber nicht mehr. Ich suchte den letzten frommen Menschen, einen Heiligen und Einsiedler, der allein in seinem Walde noch nichts davon gehört hatte, was alle Welt heute weiß. Was weiß heute alle Welt? Fragte Zarathustra. Im gleichen Augenblicke nämlich hatte ihn schon der Sitzende erblickt. Und nicht unähnlich einem solchen, dem ein unvermutetes Glück zustößt, sprang er auf und ging auf Zarathustra los. Etwa dies, dass der alte Gott nicht mehr lebt, an den alle Welt einst geglaubt hat? Du sagst es, antwortete der alte Mann betrübt. Und ich diente diesem alten Gotte bis zu seiner letzten Stunde. Dazu stieg ich in diese Berge, dass ich endlich wieder ein Fest mir machte, wie es einem alten Papste und Kirchenvater zukommt. Denn wisse, ich bin der letzte Papst, ein Fest frommer Erinnerungen und Gottesdienste. Nun aber bin ich außer Dienst, ohne Herrn, und doch nicht frei, auch keine Stunde mehr lustig, es sei denn in Erinnerungen. Nun aber ist er selber tot, der frömmste Mensch, jener Heilige im Walde, der seinen Gott beständig mit Singen und Brummen lobte. Ihn selber fand ich nicht mehr, als ich seine Hütte fand, wohl aber zwei Wölfe darin, welche um seinen Tod heulten, denn alle Tiere liebten ihn. Da lief ich davon. Da entschloss sich mein Herz, dass ich einen anderen suchte, den frömmsten aller derer, die nicht an Gott glauben, dass ich Zarathustra suchte. Also sprach der Greis und blickte scharfen Auges den an, welcher vor ihm stand. Zarathustra aber ergriff die Hand des alten Papstes und betrachtete sie lange mit Bewunderung. Kam ich also umsonst in diese Wälder und Berge? Siehe da, du Ehrwürdiger, sagte er dann, welche schöne und lange Hand. Das ist die Hand eines solchen, der immer Segen ausgeteilt hat. Ich bin's, der gottlose Zarathustra, der da spricht. Wer ist gottloser als ich, dass ich mich seiner Unterweisung freue? Also sprach Zarathustra und durchbohrte mit seinen Blicken die Gedanken und Hintergedanken des alten Papstes. Nun aber hält sie den fest, welchen du suchst, mich, Zarathustra. Endlich begann dieser, wer ihn am meisten liebte und besaß, der hat ihn nun am meisten auch verloren. Siehe, ich selber bin wohl von uns beiden jetzt der Gottlosere? Ist es wahr, was man spricht, dass ihn das Mitleiden erwürgte? Dass er es sah, wie der Mensch am Kreuze hing, und es nicht ertrug, dass die Liebe zum Menschen seine Hölle und zuletzt sein Tod wurde? Der alte Papst aber antwortete nicht, sondern blickte scheu und mit einem schmerzlichen und düsteren Ausdrucke zur Seite. Aber wer könnte daran sich freuen? Du dientest ihm bis zuletzt, fragte Zarathustra nachdenklich, nach einem tiefen Schweigen, du weißt, wie er starb. Und ob es dich auch ehrt, dass du diesem Toten nur Gutes nachredest, so weißt du so gut als ich, wer er war, und dass er wunderliche Wege ging. Unter drei Augen gesprochen, sagte erheitert der Alte. Papst, denn er war auf einem Auge blind, in Dingen Gottes bin ich aufgeklärter als Zarathustra selber, und darf es sein. Lass ihn fahren, sagte Zarathustra nach einem langen Nachdenken, indem er immer noch dem alten Manne gerade ins Auge blickte. Lass ihn fahren, er ist dahin. Meine Liebe diente ihm lange Jahre, mein Wille ging allem seinem Willen nach. Ein guter Diener aber weiß alles, und mancherlei auch, was sein Herr sich selbst verbirgt. Es war ein verborgener Gott, voller Heimlichkeit. Wahrlich zu einem Sohne sogar kam er nicht anders als auf Schleichwegen. An der Tür seines Glaubens steht der Ehebruch. Wer ihn als einen Gott der Liebe preist, denkt nicht hoch genug von der Liebe selber. Wollte dieser Gott nicht auch Richter sein? Aber der Liebende liebt jenseits von Lohn und Vergeltung. Als er jung war, dieser Gott aus dem Morgenlande, da war er hart und rachsüchtig und erbaute sich eine Hölle zum Ergötzen seiner Lieblinge. Da saß er, welk, in seinem Ofenwinkel, härmte sich ob seiner schwachen Beine, weltmüde, willensmüde, und erstickte eines Tages an seinem allzu großen Mitleiden. Du alter Papst, sagte hier Zarathustra dazwischen, hast du das mit Augen angesehen? Endlich aber wurde er alt und weich und mürbe und mitleidig, einem Großvater ähnlicher als einem Vater, am ähnlichsten aber einer wackeligen alten Großmutter. Es könnte wohl so abgegangen sein. So, und auch anders. Wenn Götter sterben, sterben sie immer viele Arten Todes. Aber wohlan? So oder so, so und so. Er ist dahin. Er ging meinen Ohren und Augen wieder den Geschmack. Schlimmeres möchte ich ihm nicht nachsagen. Ich liebe alles, was hell blickt und rätlich redet. Aber er, du weißt es ja, du alter Priester, es war etwas von deiner Art an ihm, von Priesterart, er war vieldeutig. Er war auch undeutlich. Was hat er uns darob gezürnt, dieser Zornschnauber, dass wir ihn schlecht verstünden? Aber warum sprach er nicht reinlicher? Und lag es an unseren Ohren? Warum gab er uns Ohren, die ihn schlecht hörten? Zu vieles missriet ihm, diesem Töpfer, der nicht ausgelernt hatte. Dass er aber Rache an seinen Töpfen und Geschöpfen nahm, dafür, dass sie ihm schlecht gerieten, das war eine Sünde wider den Guten. Geschmack. Es gibt auch in der Frömmigkeit guten Geschmack. Der sprach endlich, fort mit einem solchen Gotte. Lieber keinen Gott, lieber auf eigene Faust Schicksal machen. Lieber nah sein, lieber selber Gott. Sein. Was höre ich? Sprach hier der alte Papst mit gespitzen Ohren. O Zarathustra, du bist frömmer als du glaubst, mit einem solchen Unglauben. Irgendein Gott in dir bekehrte dich zu deiner Gottlosigkeit. War Schlamm in unseren Ohren, wohlan. Wer legte ihn hinein? Ist es nicht deine Frömmigkeit selber, die dich nicht mehr an einen Gott glauben lässt? Und deine übergroße Redlichkeit wird dich auch noch jenseits von Gut und Böse wegführen. Siehe doch, was blieb dir aufgespart? Du hast Augen und Hand und Mund, die sind zum Segnen vorher bestimmt seit Ewigkeit. Man segnet nicht mit der Hand allein. Lass mich dein Gast sein, o Zarathustra, für eine einzige Nacht. Nirgends auf Erden wird es mir jetzt wohler als bei dir. Amen. So soll es sein. Sprach Zarathustra mit großer Verwunderung, dort. Hinauf führt der Weg, da liegt die Höhle Zarathustras. In deiner Nähe, ob du schon der Gottloseste sein willst, wittere ich einen heimlichen Weih- und Wohlgeruch von langen Segnungen. Mir wird wohl und wehe dabei. Gerne, fürwahr, würde ich dich selber dahin geleiten, du Ehrwürdiger, denn ich liebe alle frommen Menschen. Aber jetzt ruft mich eilig ein Notschrei weg von dir. In meinem Bereiche soll mir niemand zu Schaden kommen. Meine Höhle ist ein guter Hafen. Und am liebsten möchte ich jedweden Traurigen wieder auf festes Land und feste Beine stellen. Wer aber nehme dir deine Schwermut von der Schulter? Dazu bin ich zu schwach. Lange, wahrlich, möchten wir warten, bis dir einer deinen Gott wieder aufweckt. Der hässlichste Mensch, und wieder liefen Zarathustras Füße durch Berge und Wälder, und seine Augen suchten und suchten, aber nirgends war der zu sehen, welchen sie sehen wollten, der Große. Notleidende und Notschreiende. Welche guten Dinge, sprach er, schenkte mir doch dieser Tag, zum Entgelt, dass er schlimm begann. Welche seltsamen Unterredner fand ich? An deren Worten will ich lange nun kauen gleich als an guten Körnern. Klein soll mein Zahn sie mahlen und malmen, bis sie mir wie Milch in die Seele fließen. Als aber der Weg wieder um einen Felsen bog, veränderte sich mit einem Male die Landschaft, und Zarathustra trat in ein Reich des Todes. Dieser alte Gott lebt nämlich nicht mehr. Der ist gründlich tot. Also sprach Zarathustra. Auf dem ganzen Wege aber frohlockte er in seinem Herzen und war dankbar. Hier starrten schwarze und rote Klippen empor, kein Gras, kein Baum, keine Vogelstimme. Es war nämlich ein Tal, welches alle Tiere mieden, auch die Raubtiere. Nur dass eine Art hässlicher, dicker, grüner Schlangen, wenn sie alt wurden, hierher kamen, um zu sterben. Darum nannten dies Tal die Hirten, Schlangentod. Zarathustra aber versank in eine schwarze Erinnerung. Denn ihm war, als habe er schon einmal in diesem Tal gestanden. Und vieles Schwere legte sich ihm über den Sinn, Also, dass er langsam ging und immer langsamer und endlich stillstand. Und mit einem Schlage überfiel Zarathustra die große Scham darob, dass er so etwas mit den Augen angesehen habe. Errötend bis hinauf an sein weißes Haar, wandte er den Blick ab und hob den Fuß, dass er diese schlimme Stelle verlasse. Da aber wurde die tote Öde laut. Vom Boden auf nämlich quoll es gurgelnd und röchelnd, wie Wasser nachts durch verstopfte Wasserröhren gurgelt und röchelt. Und zuletzt wurde daraus eine Menschenstimme und Menschenrede. Die lautete also: Zarathustra, Zarathustra, rate mein Rätsel. Sprich, sprich. Was ist die Rache am Zeugen? Ich locke dich zurück. Hier ist glattes Eis. Sieh zu, ob dein Stolz sich hier nicht die Beine bricht. Du dünkst dich weise, du stolzer Zarathustra. So rate doch das Rätsel, du harter Nüsseknacker. Das Rätsel, das ich bin. So sprich doch. Wer bin ich? Als aber Zarathustra diese Worte gehört hatte, was glaubt ihr wohl, dass sich da mit seiner Seele zutrug? Das Mitleiden fiel ihn an, und er sank mit einem Male nieder, wie ein Eichbaum, der lange vielen Holzschlägern widerstanden hat, schwer, plötzlich, zum Schrecken selber für die, welche ihn fällen wollten. Da aber sah er, als er die Augen auftat, etwas, das am Wege saß, gestaltet wie ein Mensch, und kaum wie ein Mensch, etwas Unaussprechliches. Du ertrugst den nicht, der dich sah, der dich immer und durch sah, du hässlichster Mensch. Du nahmst Rache an diesen Zeugen. Also sprach Zarathustra und wollte davon, aber der Unaussprechliche fasste nach einem Zipfel seines Gewandes und begann von neuem zu gurgeln und nach Worten zu suchen. Bleib, sagte er endlich, bleib, geh nicht vorüber, ich erriet, welche Axt dich zu Boden schlug. Heil dir, o Zarathustra, dass du widerstehst. Du errietest, ich weiß es gut, wie dem zumute ist, der ihn tötete, dem Mörder Gottes. Aber schon stand er wieder vom Boden auf, und sein Antlitz wurde hart. Ich erkenne dich wohl, sprach er mit einer erzenen Stimme. Du bist der Mörder Gottes. Lass mich gehen. Bleib, setze dich her zu mir, es ist nicht umsonst. Zu wem wollte ich, wenn nicht zu dir? Bleib, setze dich, blicke mich aber nicht an. Ehre also meine Hässlichkeit. Sie verfolgen mich, nun bist du meine letzte Zuflucht. Nicht mit ihrem Hasse, nicht mit ihren Häschern. O solcher Verfolgung würde ich spotten und stolz und froh sein. War nicht aller Erfolg bisher bei den Gutverfolgten? Und wer gut verfolgt, lernt leicht folgen. Ist er doch einmal hinterher. Aber ihr Mitleid ist's, vor dem ich flüchte und dir zuflüchte. O Zarathustra, schütze mich, du meine letzte Zuflucht. Du einziger, der mich erriet. Du errietest, wie dem zumute ist, welcher ihn tötete. Bleib, und willst du gehen, du Ungeduldiger? Geh nicht den Weg, den ich kam. Der Weg ist schlecht. Zürnst du mir, dass ich zu lange schon Rederade breche? Dass ich schon dir rate? Aber wisse, ich bin's, der hässlichste Mensch, der auch die größten, schwersten Füße hat. Wo ich ging, ist der Weg schlecht. Ich trete alle Wege tot und zuschanden. Dass du aber an mir vorübergingst, schweigend. Dass du errötetest, ich sah es wohl. Daran erkannte ich dich als Zarathustra. Aber dazu bin ich nicht Bettler genug, das errietest du, dazu bin ich zu reich. Reich an Großem, an Furchtbarem, am Hässlichsten, am Unaussprechlichsten. Deine Scham, o Zarathustra, ehrte mich. Mit Not kam ich heraus aus dem Gedräng der Mitleidigen. Dass ich den einzigen fände, der heute lehrt Mitleiden, ist zudringlich dich, o Zarathustra. Sei es eines Gottes, sei es der Menschen. Mitleiden, Mitleiden geht gegen die Scham. Jedweder andere hätte mir sein Almosen zugeworfen, sein Mitleiden, mit Blick und Rede. Und nicht helfen wollen kann vornehmer sein als jene Tugend, die zuspringt. Das aber heißt heute Tugend selber bei allen kleinen Leuten, das Mitleiden, die haben keine Ehrfurcht vor großem Unglück, vor großer Hässlichkeit, vor großem Missraten. Über diese alle blicke ich hinweg, wie ein Hund über die Rücken wimmelnder Schafherden wegblickt. Es sind kleine, wohlwollige, wohlwillige, graue Leute. Wie ein Reiher verachtend über flache Teiche wegblickt, mit zurückgelegtem Kopfe. So blicke ich über das Gewimmel grauer kleiner Wellen und Willen und Seelenweg. Zu lange hat man ihnen Recht gegeben, diesen kleinen Leuten. So gab man ihnen endlich auch die Macht. Nun lehren sie. Gut ist nur, was kleine Leute gut heißen. Und Wahrheit heißt heute, was der Prediger sprach, der selber aus ihnen herkam, jener wunderliche Heilige und Fürsprecher der kleinen Leute, welcher von sich zeugte ich, bin die Wahrheit. Dieser unbescheiden macht nun lange schon den kleinen Leuten den Kamm hochschwellen. Er, der keinen kleinen Irrtum lehrte, als er lehrte ich, bin die Wahrheit. Du aber, o Zarathustra, gingst an ihm vorüber und sprachst, nein. Nein, dreimal nein, du warntest vor seinem Irrtum, du warntest als der Erste vor dem Mitleiden. Nicht alle, nicht keinen. Sondern dich und deine Artikel. Du schämst dich an der Scham des großen Leidenden. Und wahrlich, wenn du sprichst von dem Mitleiden her, kommt eine große Wolke. Habt Acht, ihr Menschen. Wenn du lehrst, alle Schaffenden sind. Hart. Alle große Liebe ist über ihrem Mitleiden. O Zarathustra, wie gut dünkst du mich eingelernt auf Wetterzeichen. Du selber aber, warne dich selber auch vor deinem Mitleiden. Denn viele sind zu dir unterwegs. Viele Leidende, Zweifelnde, Verzweifelnde, Ertrinkende, Frierende. Ward einem Unbescheidenen jemals höflicher geantwortet? Ich warne dich auch vor mir. Du errietest mein bestes, schlimmstes Rätsel. Mich selber und was ich tat. Ich kenne die Axt, die dich fällt. Aber er musste sterben. Er sah mit Augen, welche alles sahen. Er sah des Menschen Tiefen und Gründe. Alle seine verhehlte Schmach und Hässlichkeit. Sein Mitleiden kannte keine Scham. Er kroch in meine schmutzigsten Winkel. Dieser neugierigste, überzudringliche, übermitleidige musste sterben. Er sah immer mich, an einem solchen Zeugen wollte ich Rache haben oder selber nicht leben. Der Gott, der alles sah, auch den Menschen. Dieser Gott musste sterben. Der Mensch erträgt es nicht, dass solch ein Zeuge lebt. Also sprach der hässlichste Mensch. Zarathustra aber erhob sich und schickte sich an fortzugehen, denn ihn fröstelte bis in seine Eingeweide. Du Unaussprechlicher, sagte er, du warntest mich vor deinem Wege. Zum Danke dafür lobe ich dir den meinen. Siehe, dort hinauf liegt die Höhle Zarathustras. Meine Höhle ist groß und tief und hat viele Winkel. Da findet der Versteckteste sein Versteck. Und dicht bei ihr sind 100 Schlüpfe und Schliche für kriechendes, flatterndes und springendes Getier. Und rede zuerst und nächst mit meinen Tieren. Das stolzeste Tier und das klügste Tier. Die möchten uns beiden wohl die rechten Ratgeber sein. Also sprach Zarathustra und ging seiner Wege. Nachdenklicher und langsamer noch als zuvor. Denn er fragte sich vieles und wusste sich nicht leicht zu antworten. Wie arm ist doch der Mensch! Dachte er in seinem Herzen, wie hässlich, wie röchelnd, wie voll verborgener Scham. Man sagt mir, dass der Mensch sich selber liebe. Ach, wie groß muss diese Selberliebe sein! Wie viel Verachtung hat sie wider sich! Auch dieser da liebte sich, wie er sich verachtete. Ein großer Liebender ist er mir und ein großer Verächter. Du Ausgestoßener, der du dich selber ausstießest, du willst nicht unter Menschen und Menschen Mitleid wohnen? Wohlan, so tu's mir gleich. So lernst du auch von mir. Nur der Täter lernt. Der Mensch aber ist etwas, das überwunden werden muss. Der freiwillige Bettler, als Zarathustra den hässlichsten Menschen verlassen hatte, fror ihn, und er fühlte sich einsam. Es ging ihm nämlich vieles Kalte und Einsame durch die Sinne, also, dass darob auch seine Glieder kälter wurden. Indem er aber weiter und weiter stieg, hinauf, hinab, bald an grünen Weiden vorbei, aber auch über wilde steinichte Lager, wo ehedem wohl ein ungeduldiger Bach sich zu Bett gelegt hatte, da wurde ihm mit einem Male wieder wärmer und herzlicher zu Sinne. Keinen fand ich noch, der sich tiefer verachtet hätte. Auch das ist Höhe. Wehe! War der vielleicht der höhere Mensch, dessen Schrei ich hörte? Ich liebe die großen Verachtenden. Schon bin ich weniger allein. Unbewusste Gefährten und Brüder schweifen um mich, ihr warmer Atem rührt an meine Seele. Als er aber um sich spähte und nach den Tröstern seiner Einsamkeit suchte. Siehe, da waren es Kühe, welche auf einer Anhöhe beieinander standen. Deren Nähe und Geruch hatten sein Herz erwärmt. Was geschah mir doch? Fragte er sich. Etwas Warmes und Lebendiges erquickt mich, das muss in meiner Nähe sein. Diese Kühe aber schienen mit Eifer einem Redenden zuzuhören und gaben nicht auf den Acht, der herankam. Wie aber Zarathustra ganz in ihrer Nähe war, hörte er deutlich, dass eine Menschenstimme aus der Mitte der Kühe herausredete. Und ersichtlich hatten sie allesamt ihre Köpfe dem Redenden zugedreht. Aber darin hatte er sich getäuscht. Denn siehe, da saß ein Mensch auf der Erde und schien den Tieren zuzureden, dass sie keine Scheu vor ihm haben sollten, ein friedfertiger Mensch und Bergprediger, aus dessen Augen die Güte selber predigte. Da sprang Zarathustra mit Eifer hinauf und drängte die Tiere auseinander, denn er fürchtete, dass hier jemandem ein Leids geschehen sei, welchem schwerlich das Mitleid von Kühen abhelfen mochte. Was suchst du hier? Rief Zarathustra mit Befremden. Was ich hier suche? Antwortete er. Dasselbe, was du suchst, du Störenfried. Nämlich das Glück auf Erden. Dazu aber möchte ich von diesen Kühen lernen. Denn, weißt du wohl, einen halben Morgen schon rede ich ihnen zu, und eben wollten sie mir Bescheid geben. Warum doch störst du sie? So wir nicht umkehren und werden wie die Kühe, so kommen wir nicht in das Himmelreich. Wir sollten ihnen nämlich eins ablernen, das Wiederkäuen. Und wahrlich, wenn der Mensch auch die ganze Welt gewönne und lernte das eine nicht, das Wiederkäuen, was hülfe es? Er würde nicht seine Trübsal los. Seine große Trübsal. Die aber heißt heute Ekel. Auch du, aber siehe doch diese Kühe an. Also sprach der Bergprediger und wandte dann seinen eigenen Blick Zarathustra zu. Denn bisher hing er mit Liebe an den Kühen. Da aber verwandelte er sich. Dies ist der Mensch ohne Ekel. Dies ist Zarathustra selber, der Überwinder des großen Ekels. Dies ist das Auge. Dies ist der Mund. Dies ist das Herz Zarathustras selber. Und indem er also sprach, küsste er dem, zu welchem er redete, die Hände, mit überströmenden Augen, und gebärdete sich ganz als einer, dem ein kostbares Geschenk und Kleinod unversehens vom Himmel fällt. Sprich nicht von mir, du Wunderlicher, Lieblicher, sagte Zarathustra und wehrte seiner Zärtlichkeit, sprich mir erst von dir. Bist du nicht der freiwillige Bettler, der einst einen großen Reichtum von sich warf, der sich seines Reichtums schämte und der Reichen, und zu den Ärmsten floh, dass er ihnen seine Fülle und sein Herz schenke? Wer hat heute von Ekel nicht Herz, Mund und Augen voll? Wer ist das, mit dem ich rede? Rief er erschreckt und sprang vom Boden empor. Die Kühe aber schauten dem allen zu und wunderten sich. So ging ich endlich zu den Tieren und zu diesen Kühen. Da lerntest du, unterbrach Zarathustra den Redenden, wie es schwerer ist, Recht geben als Recht nehmen, und das Gutschenken eine Kunst ist. Und die letzte listigste Meisterkunst der Güte. Sonderlich heutzutage, antwortete der freiwillige Bettler. Heute nämlich, wo alles Niedrige aufständisch ward und scheu und auf seine Art. Hoffärtig. Nämlich auf Pöbelartikel. Denn es kam die Stunde. Du weißt es ja. Für den großen schlimmen langen langsamen Pöbel- und Sklavenaufstand. Der wächst und wächst. Nun empört die Niedrigen alles Wohltun und Kleine weggeben, und die Überreichen mögen auf der Hut sein. Wer heute gleich bauchichten Flaschen tröpfelt aus allzu schmalen Hälsen, solchen Flaschen bricht man heute gern den Hals. Aber sie nahmen ihn nicht an. Aber sie nahmen mich nicht an, sagte der freiwillige Bettler, du weißt es ja. Lüsterne Gier, gallichter Neid, vergrämte Rachsucht, Pöbelstolz. Das sprang mir alles ins Gesicht. Es ist nicht mehr wahr, dass die Armen selig sind. Das Himmelreich aber ist bei den Kühen. Und warum ist es nicht bei den Reichen? Fragte Zarathustra versuchend, während er den Kühen wehrte, die den Friedfertigen zutraulich anschnauften. Vor den Sträflingen des Reichtums, welche sich ihren Vorteil aus jedem Kehricht auflesen, mit kalten Augen, geilen Gedanken, vor diesem Gesindel, das gen Himmel stinkt, vor diesem vergildeten, verfälschten Pöbel, dessen Väter Langfinger oder Aasvögel oder Lumpensammler waren, mit Weibern willfährig, lüstern, vergesslich. Sie haben's nämlich alle nicht weit zur Hure. Pöbel oben, Pöbel unten. Was ist heute noch arm und reich? Diesen Unterschied verlernte ich, da floh ich davon, weiter, immer weiter, bis ich zu diesen Kühen kam. Also sprach der Friedfertige und schnaufte selber. Und schwitzte bei seinen Worten, also dass die Kühe sich von neuem wunderten. Was versuchst du mich? Antwortete dieser. Du weißt es selber besser noch als ich. Was trieb mich doch zu den Ärmsten, o Zarathustra? War es nicht der Ekel vor unseren Reichsten? Zarathustra aber sah ihm immer mit Lächeln ins Gesicht, als er so hart redete, und schüttelte dazu schweigend den Kopf. Du tust dir Gewalt an, du Bergprediger, wenn du solche harte Worte brauchst. Für solche Härte wuchs dir nicht der Mund, nicht das Auge. Auch, wie mich dünkt, dein Magen selber nicht. Dem widersteht all solches Zürnen und Hassen und Überschäumen. Dein Magen will sanftere Dinge. Du bist kein Fleischer. Vielmehr dünkst du mich ein Pflanzler und Wurzelmann. Vielleicht malmst du Körner. Sicherlich aber bist du fleischlichen Freuden abhold und liebst den Honig. Du errietest mich gut, antwortete der freiwillige Bettler mit erleichtertem Herzen. Ich liebe den Honig, ich malme auch Körner, denn ich suchte, was lieblich mundet und reinen Atem macht. Auch was lange Zeit braucht, ein Tag und Maulwerk für sanfte Müßiggänger und Tagediebe. Auch enthalten sie sich aller schweren Gedanken, welche das Herz blähen. Wohlan, sagte Zarathustra. Du solltest auch meine Tiere sehen, meinen Adler und meine Schlange. Ihresgleichen gibt es. Heute nicht auf Erden. Am weitesten freilich brachten es diese Kühe, die erfanden sich das Wiederkäuen und in der Sonne liegen. Siehe, dorthin führt der Weg zu meiner Höhle. Sei diese Nacht ihr Gast. Und rede mit meinen Tieren vom Glück der Tiere, bis ich selber heimkomme. Denn jetzt ruft ein Notschrei mich eilig weg von dir. Auch findest du neuen Honig bei mir, eisfrischen Wabengoldhonig. Den iss. Jetzt aber nimm flugs Abschied von deinen Kühen, du Wunderlicher. Lieblicher, ob es dir schon schwer werden mag. Du selber bist gut, und besser noch als eine Kuh, o Zarathustra. Fort, fort mit dir, du arger Schmeichler, schrie Zarathustra mit Bosheit. Was verdirbst du mich mit solchem Lob und Schmeichelhonig? Fort, fort von mir, schrie er noch einmal und schwang seinen Stock nach dem zärtlichen Bettler. Der aber lief hurtig davon. Der Schatten kaum aber war der freiwillige Bettler davongelaufen und Zarathustra wieder mit sich allein, da hörte er hinter sich eine neue Stimme, die rief, halt! Zarathustra! So warte doch! Ich bin's ja! O Zarathustra! Ich, dein Schatten! Aber Zarathustra wartete nicht, denn ein plötzlicher Verdruss überkam ihn ob des vielen Zudrangs und Gedrängs in seinen Bergen. Denn es sind deine wärmsten Freunde und Lehrmeister. Einen ausgenommen, den ich noch lieber habe, antwortete der freiwillige Bettler. Wo ist meine Einsamkeit hin, sprach er. Es wird mir wahrlich zu viel. Dies Gebirge wimmelt, mein Reich ist nicht mehr von dieser Welt, ich brauche neue Berge. Mein Schatten ruft mich, aber der, welcher hinter ihm war, folgte ihm nach. So dass alsbald drei Laufende hintereinander her waren, nämlich voran der freiwillige Bettler, dann Zarathustra und zudritt und hinterst sein Schatten. Was liegt an meinem Schatten? Mag er mir nachlaufen? Ich laufe ihm davon. Also sprach Zarathustra zu seinem Herzen und lief davon. Nicht lange liefen sie so, da kam Zarathustra zur Besinnung über seine Torheit und schüttelte mit einem Rucke allen Verdruss und Überdruss von sich. Wie, sprach er, geschah nicht von je die lächerlichsten Dinge bei uns alten Einsiedlern und Heiligen? Auch dünkt mich zu guter Letzt, dass er längere Beine hat als ich. Also sprach Zarathustra, lachend mit Augen und Eingeweiden, blieb stehen und drehte sich schnell herum, und siehe, fast warf er dabei seinen Nachfolger und Schatten zu Boden. So dicht schon folgte ihm derselbe auf den Fersen, und so schwach war er auch. Wahrlich, meine Torheit wuchs hoch in den Bergen. Nun höre ich 6 alte Narrenbeine hintereinander herklappern. Darf aber Zarathustra sich wohl vor einem Schatten fürchten? Als er ihn nämlich mit Augen prüfte, erschrak er wie vor einem plötzlichen Gespenste. So dünn, schwärzlich, hohl und überlebt sah dieser Nachfolger aus. Wer bist du? Fragte Zarathustra heftig. Was treibst du hier? Und weshalb heißest du dich meinen Schatten? Ein Wanderer bin ich, der viel schon hinter deinen Fersen herging. Immer unterwegs, aber ohne Ziel, auch ohne Heim. Also dass mir wahrlich wenig zum ewigen Juden fehlt, es sei denn, dass ich nicht ewig und auch nicht Jude bin. Du gefällst mir nicht. Vergib mir, antwortete der Schatten, dass ich's bin. Und wenn ich dir nicht gefalle, wohlan, o Zarathustra? Darin lobe ich dich und deinen guten Geschmack. Wie, o Erde, du wardst mir zu rund. Auf jeder Oberfläche saß ich schon. Gleich müdem Staube schlief ich ein auf Spiegeln und Fensterscheiben. Alles nimmt von mir, nichts gibt, ich werde dünn, fast. Gleiche ich einem Schatten, muss ich immer da unterwegs sein? Von jedem Winde gewirbelt, unstet, fortgetrieben? Dir aber, o Zarathustra, flog und zog ich am längsten nach, und, verbarg ich mich schon vor dir, so war ich doch dein bester Schatten, wo du nur gesessen hast. Saß ich auch. Mit dir bin ich in fernsten, kältesten Welten umgegangen, einem Gespenste gleich, das freiwillig über Winterdächer und Schnee läuft. Mit dir strebte ich in jedes Verbotene, Schlimmste, Fernste. Und wenn irgendetwas an mir Tugend ist, so ist es, dass ich vor keinem Verbote Furcht hatte. Mit dir zerbrach ich, was je mein Herz verehrte, alle Grenzsteine und Bilder warf ich um. Den gefährlichsten Wünschen lief ich nach, wahrlich. Über jedwedes Verbrechen lief ich einmal hinweg. Mit dir verlernte ich den Glauben an Worte und Werte und große Namen. Wenn der Teufel sich häutet, fällt da nicht auch sein Name ab? Der ist nämlich auch Haut. Der Teufel selber ist vielleicht Haut. Ach, wie oft stand ich darob nackt als roter Krebs da. Ach. Wohin kam mir alles Gute und alle Scham und aller Glaube an die Guten? Ach, wohin ist jene verlohn Unschuld, die ich einst besaß, die Unschuld der Guten und ihrer edlen Lügen? Zu oft, wahrlich, folgte ich der Wahrheit dicht auf dem Fuße, da trat sie mir vor den Kopf. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt, so sprach ich mir zu. In die kältesten Wasser stürzte ich mich, mit Kopf und Herzen. Manchmal meinte ich zu lügen, und siehe, da erst traf ich die Wahrheit. Zu viel klärte sich mir auf, nun geht es mich nichts mehr an. Nichts lebt mehr, das ich liebe. Wie sollte ich noch mich selber lieben? Leben, wie ich Lust habe, oder gar nicht leben. So will ich's, so will's auch der Heiligste. Aber, wehe, wie habe ich noch Lust? Habe ich noch ein Ziel? Einen Hafen, nach dem mein Segel läuft? Einen guten Wind? Ach, nur wer weiß, wohin er fährt, weiß auch, welcher Wind gut und sein Fahrwind ist. Was blieb mir noch zurück? Ein Herz, müde und frech. Ein unsteter Wille. Flatterflügel. Ein zerbrochenes Rückgrat. Dies suchen nach meinem Heim. O Zarathustra, weißt du wohl? Dies Suchen war meine Heimsuchung, es frisst mich auf. Wo ist mein Heim? Danach frage und suche und suchte ich, das fand ich nicht. O ewiges Überall! O ewiges Nirgendwo! O ewiges! Umsonst! Also sprach der Schatten, und Zarathustras Gesicht verlängerte sich bei seinen Worten. Deine Gefahr ist keine kleine, du freier Geist und Wanderer. Du hast einen schlimmen Tag gehabt. Sieh zu, dass dir nicht noch ein schlimmerer Abend kommt. Solchen Unsteten, wie du, dünkt zuletzt auch. Ein Gefängnis selig. Du bist mein Schatten, sagte er endlich, mit Traurigkeit. Sahst du je, wie eingefangene Verbrecher schlafen? Sie schlafen ruhig, sie genießen ihre neue Sicherheit. Hüte dich, dass dich nicht am Ende noch ein enger Glaube einfängt, ein harter, strenger Wahn. Dich nämlich verführt und versucht nunmehr jegliches, das eng und fest ist. Du hast das Ziel verloren. Wehe, wie wirst du diesen Verlust verscherzen und verschmerzen? Damit hast du auch den Weg verloren. Du armer Schweifender, Schwermänder, du müder Schmetterling. Willst du diesen Abend eine Rast- und Heimstätte haben? So gehe hinauf zu meiner Höhle. Dorthin führt der Weg zu meiner Höhle. Und jetzo will ich schnell wieder von dir davonlaufen. Schon liegt es wie ein Schatten auf mir. Ich will allein laufen, dass es wieder hell um mich werde. Dazu muss ich noch lange lustig auf den Beinen sein. Des Abends aber wird bei mir getanzt. Also sprach Zarathustra. Um die Stunde des Mittags aber, als die Sonne gerade über Zarathustras Haupte stand, kam er an einem alten krummen und knorrichten Baume vorbei, der von der reichen Liebe eines Weinstocks rings umarmt und vor sich selber verborgen war, von dem hingen gelbe Trauben in Fülle dem Wandernden entgegen. Da gelüstete ihn, einen kleinen Durst zu löschen und sich eine Traube abzubrechen. Als er aber schon den Arm dazu ausstreckte, da gelüstete ihn etwas anderes noch mehr, nämlich sich neben den Baum niederzulegen, um die Stunde des vollkommenen Mittags, und zu schlafen. Mittags, und Zarathustra lief und lief und fand niemanden mehr und war allein und fand immer wieder sich und genoss und schlürfte seine Einsamkeit und dachte an gute Dinge, stundenlang. Dies tat Zarathustra. Und sobald er auf dem Boden lag, in der Stille und Heimlichkeit des bunten Grases, hatte er auch schon seinen kleinen Durst vergessen und schlief ein. Denn, wie das Sprichwort Zarathustras sagt, eins ist notwendiger als das andere. Nur dass seine Augen offen blieben, sie wurden nämlich nicht satt, den Baum und die Liebe des Weinstocks zu sehen und zu preisen. Im Einschlafen aber sprach Zarathustra also zu seinem Herzen, still, still, ward die Welt nicht eben vollkommen? Was geschieht mir doch? Wie ein zierlicher Wind, ungesehen, auf getäfeltem Meere tanzt, leicht, federleicht. So tanzt der Schlaf auf mir. Kein Auge drückt er mir zu, die Seele lässt er mir wach. Leicht ist er, wahrlich. Federleicht. Er überredet mich, ich weiß nicht wie. Er betupft mich inwendig mit schmeichelnder Hand, er zwingt mich. Ja, er zwingt mich, dass meine Seele sich ausstreckt. Wie sie mir lang und müde wird, meine wunderliche Seele. Kam ihr eines siebenten Tagesabend gerade am Mittage? Wandelte sie zu lange schon selig zwischen guten und reifen Dingen? Sie streckt sich lang aus. Lang. Länger. Sie liegt stille. Meine wunderliche Seele. Zu viel Gutes hat sie schon geschmeckt. Diese goldene Traurigkeit drückt sie. Sie verzieht den Mund. Wie ein Schiff, das in seine stillste Bucht einlief, nun lehnt es sich an die Erde, der langen Reisen müde und der ungewissen Meere. Ist die Erde nicht treuer? Wie solch ein Schiff sich dem Lande anlegt, anschmiegt, da genügt's, dass eine Spinne vom Lande her zu ihm ihren Faden spinnt. Keiner stärkeren Taue bedarf es da. Wie solch ein müdes Schiff in der stillsten Bucht, so ruhe auch ich nun der Erde nahe, treu, zutrauend, wartend, mit den leisesten Fäden ihr angebunden. O Glück, o Glück, willst du wohl singen, o meine Seele? Du liegst im Grase. Aber das ist die heimliche feierliche Stunde, wo kein Hirt seine Flöte bläst. Singe nicht, du Grasgeflügel, o meine Seele. Flüstere nicht einmal, Sieh doch, still, der alte Mittag schläft, er bewegt den Mund. Trinkt er nicht eben einen Tropfen Glücks, einen alten braunen Tropfen goldenen Glücks, goldenen Weins? Scheue dich, heißer Mittag schläft auf den Fluren. Singe nicht, still, die Welt ist vollkommen. Es huscht über ihn hin, sein Glück lacht. So, lacht ein Gott. Still, zum Glück, wie wenig genügt schon zum Glücke. So sprach ich einst und dünkte mich klug. Aber es war eine Lästerung. Das lernte ich nun. Kluge Narren reden besser. Das wenigste gerade, das leiseste, leichteste, einer Eidechse rascheln. Ein Hauch, ein Husch, ein Augenblick. Wenig macht die Art des besten Glücks. Still, was geschah mir? Horch, flog die Zeit wohl davon? Falle ich nicht? Fiel ich nicht? Horch, in den Brunnen der Ewigkeit? Was geschieht mir? Still, es sticht mich, wehe, ins Herz, o zerbrich, zerbrich, Herz, nach solchem Glücke, nach solchem Stiche, wie? Ward die Welt nicht eben vollkommen? Rund und reif, o des goldenen runden Reifs, wohin fliegt er wohl? Auf, sprach er zu sich selber, du Schläfer, du Mittagsschläfer, wohlan, wohlauf, ihr alten Beine. Zeit ist's und Überzeit, manch gut Stücks Wegs blieb euch noch zurück, nun schlieft ihr euch aus. Wie lange doch? Eine halbe Ewigkeit. Wohlan, wohlauf nun, mein altes Herz. Wie lange erst darfst du nach solchem Schlaf dich auswachen? Aber da schlief er schon von neuem ein, und seine Seele sprach gegen ihn. Und wehrte sich und legte sich wieder hin. Lass mich doch. Still, ward nicht die Welt eben vollkommen? Laufe ich ihm nach. Husch, still. Und hier dehnte sich Zarathustra und fühlte, dass er schlafe. O des goldenen runden Balls. Steh auf, sprach Zarathustra, du kleine Diebin, du Tagediebin. Wie? Wer bist du doch, o meine Seele? Und hier erschrak er, denn ein Sonnenstrahl fiel vom Himmel herunter auf sein Gesicht. O Himmel über mir, sprach er seufzend und setzte sich aufrecht, du. Schaust mir zu? Wann trinkst du diesen Tropfen Taus, der auf alle Erdendinge niederfiel? Wann trinkst du diese wunderliche Seele, wann, Brunnen der Ewigkeit? Du heiterer, schauerlicher Mittagsabgrund! Wann trinkst du meine Seele in dich zurück? Also sprach Zarathustra und erhob sich von seinem Lager am Baume wie aus einer fremden Trunkenheit. Und siehe, da stand die Sonne immer noch gerade über seinem Haupte. Immer noch sich strecken, gähnen, seufzen, hinunterfallen in tiefe Brunnen? Du horchst meiner wunderlichen Seele zu? Es möchte aber einer daraus mit Recht abnehmen, dass Zarathustra damals nicht lange geschlafen habe. Die Begrüßung am späten Nachmittage war es erst, dass Zarathustra, nach langem umsonstigen Suchen und Umherstreifen, wieder zu seiner Höhle heimkam. Als er aber derselben gegenüberstand, nicht 20 Schritt mehr von ihr ferne, da geschah das, was er jetzt am wenigsten erwartete. Von neuem hörte er den großen Notschrei. Es war aber ein langer, vielfältiger, seltsamer Schrei, und Zarathustra unterschied deutlich, dass er sich aus vielen Stimmen zusammensetze. Mochte er schon, aus der Ferne gehört, gleich dem Schrei aus einem einzigen Munde klingen. Da sprang Zarathustra auf seine Höhle zu, und siehe, welches Schauspiel erwartete ihn erst nach diesem Hörspiele? Denn da saßen sie allesamt beieinander, an denen er des Tags vorübergegangen war, der König zur Rechten und der König zur Linken, der alte Zauberer, der Papst, der freiwillige Bettler, der Schatten, der Gewissenhafte des Geistes, der traurige Wahrsager und der Esel, der hässlichste Mensch aber hatte sich eine Krone aufgesetzt und zwei Purpurgürtel umgeschlungen, denn er liebte es, gleich allen Hässlichen, sich zu verkleiden und schön zu tun. Inmitten aber dieser betrübten Gesellschaft stand der Adler Zarathustras, gesträubt und unruhig, denn er sollte auf zu vieles antworten, wofür sein Stolz keine Antwort hatte, die kluge Schlange aber hing um seinen Hals. Und, erstaunlich, diesmal kam derselbige aus seiner eigenen Höhle. Dies alles schaute Zarathustra mit großer Verwunderung. Dann aber prüfte er jeden einzelnen seiner Gäste mit leutseliger Neugierde, las ihre Seelen ab und wunderte sich von Neuem. Inzwischen hatten sich die Versammelten von ihren Sitzen erhoben und warteten mit Ehrfurcht, dass Zarathustra reden werde. Und nun weiß ich auch, wo der zu suchen ist, den ich umsonst heute suchte. Der höhere Mensch. In meiner eigenen Höhle sitzt er, der höhere Mensch. Aber was wundere ich mich? Habe ich ihn nicht selber zu mir gelockt, durch Honigopfer und listige Lockrufe meines Glücks? Zarathustra aber sprach also, ihr Verzweifelnden, ihr Wunderlichen, ich hörte also euren Notschrei? Doch dünkt mir, ihr taugt euch schlecht zur Gesellschaft, ihr macht einander das Herz unwirsch, ihr Notschreienden, wenn ihr hier beisammen sitzt. Vergebt mir doch, ihr Verzweifelnden, dass ich vor euch mit solch kleinen Worten rede, unwürdig, wahrlich, solcher Gäste. Aber ihr erratet nicht, was mein Herz mutwillig macht. Ihr selber tut es. Und euer Anblick, vergebt es mir. Jeder nämlich wird mutig, der einem Verzweifelnden zuschaut. Es muss erst einer kommen, einer, der euch wieder lachen macht, ein guter fröhlicher Hanswurst, ein Tänzer und Wind und Wildfang, irgendein alter Narr. Was dünket euch? Einem Verzweifelnden zuzusprechen, dazu dünkt sich jeder stark genug. Mir selber gabt ihr diese Kraft. Eine gute Gabe. Meine hohen Gäste. Ein rechtschaffenes Gastgeschenk. Wohlan. So zürnt nun nicht, dass ich euch auch vom meinigen anbiete. Dies hier ist mein Reich und meine Herrschaft. Was aber mein ist, für diesen Abend und diese Nacht soll es euer sein. Meine Tiere sollen euch dienen. Meine Höhle sei eure Ruhestatt. Bei mir zu Heim und Hause soll keiner verzweifeln. In meinem Reviere schütze ich jeden vor seinen wilden Tieren. Und das ist das Erste, was ich euch anbiete. Sicherheit. Das Zweite aber ist, mein kleiner Finger. Und habt ihr den erst, so nehmt nur noch die ganze Hand, wohlan. Und das Herz dazu. Willkommen hier, willkommen, meine Gastfreunde. Also sprach Zarathustra und lachte vor Liebe und Bosheit. Nach dieser Begrüßung verneigten sich seine Gäste abermals und schwiegen ehrfürchtig. Der König zur Rechten aber antwortete ihm in ihrem Namen. Daran, o Zarathustra, wie du uns Hand und Gruß botest, erkennen wir dich als Zarathustra. Du erniedrigtest dich vor uns. Fast tatest du unserer Ehrfurcht wehe. Wer aber vermöchte gleich dir sich mit solchem Stolze zu erniedrigen? Das richtet uns selber auf. Ein Labsal ist es unseren Augen und Herzen. Dies allein nur zu schauen, stiegen gern wir auf höhere Berge, als dieser Berg ist. Als Schaulustige nämlich kamen wir wollten sehen, was trübe Augen hell macht. Und siehe, schon ist es vorbei mit allem unsern Notschrein. Schon steht Sinn und Herz uns offen und ist entzückt. Wenig fehlt, und unser Mut wird mutwillig. Nichts, o Zarathustra, wächst Erfreulicheres auf Erden als ein hoher starker Wille. Der ist ihr schönstes Gewächs. Der Pinie vergleiche ich, wer gleich dir, o Zarathustra, aufwächst. Lang, schweigend, hart, allein, besten biegsamsten Holzes, herrlich, zuletzt aber hinausgreifend mit starken grünen Ästen nach. Seiner Herrschaft, starke Fragen fragend vor Winden und Wettern und was immer auf Höhen heimisch ist, stärker antwortend, ein Befehlender, ein Siegreicher. O wer sollte nicht, solche Gewächse zu schauen, auf hohe Berge steigen? Eine ganze Landschaft erquickt sich an einem solchen Baume. Deines Baumes hier, o Zarathustra, erlabt sich auch der Düstere, der Missratene. An deinem Anblicke wird auch der Unstete sicher und heilt sein Herz. Und wahrlich, zu deinem Berge und Baume richten sich heute viele Augen. Eine große Sehnsucht hat sich aufgemacht, und manche lernten fragen. Wer ist Zarathustra? Es lohnt sich nicht mehr zu leben. Alles ist gleich. Alles ist umsonst. Oder, wir müssen mit Zarathustra leben. Warum kommt er nicht, der sich so lange ankündigte? Also fragen viele, verschlang ihn die Einsamkeit? Und wem du jemals dein Lied und deinen Honig ins Ohr geträufelt? Alle die Versteckten, die Einsiedler, die Zweisiedler sprachen mit einem Male zu ihrem Herzen. Lebt Zarathustra noch? Oder sollen wir wohl zu ihm kommen? Nun geschieht's, dass die Einsamkeit selber mürbe wird und zerbricht, einem Grabe gleich, das zerbricht und seine Toten nicht mehr halten kann. Überall sieht man Auferstandene. Nun steigen und steigen die Wellen um deinen Berg, o Zarathustra. Und dass wir Verzweifelnde jetzt in deine Höhle kamen und schon nicht mehr verzweifeln. Ein Wahr und Vorzeichen ist es nur, davon, dass Bessere zu dir unterwegs sind. Denn er selber ist zu dir. Unterwegs, der letzte Rest Gottes unter Menschen, das ist, alle die Menschen der großen Sehnsucht, des großen Ekels, des großen Überdrusses, alle, die nicht leben wollen, oder sie lernen wieder. Hoffen. Oder sie lernen von dir, o Zarathustra, die große Hoffnung. Also sprach der König zur Rechten und ergriff die Hand Zarathustras, um sie zu küssen, aber Zarathustra wehrte seiner Verehrung. Und trat erschreckt zurück, schweigend und plötzlich wie in weite Fernen entfliehend. Nach einer kleinen Weile aber war er schon wieder bei seinen Gästen, blickte sie mit hellen, prüfenden Augen an und sprach: Meine Gäste, ihr höheren Menschen, ich will deutsch und deutlich mit euch reden, dass Gott erbarm, sagte hier der König zur Linken, beiseite. Man merkt, er kennt die lieben Deutschen nicht, dieser Weise aus dem Morgenlande. Aber er meint deutsch und derb wohlan. Das ist heutzutage noch nicht der schlimmste Geschmack. Ihr mögt wahrlich insgesamt höhere Menschen sein, fuhr Zarathustra fort, aber für mich seid ihr nicht hoch und stark genug. Und wie hoch auch deine Höhe ist, viele müssen zu dir hinauf. Dein Nachen soll nicht lange mehr im Trocknen sitzen. Nicht auf euch wartete ich hier in diesen Bergen. Deutsch und deutlich? Für mich, das heißt, für das Unerbittliche, das in mir schweigt, aber nicht immer schweigen wird. Und gehört ihr zu mir, so doch nicht als mein rechter Arm. Wer nämlich selber auf kranken und zarten Beinen steht, gleich euch, der will vor allem, ob er's weiß oder sich verbirgt, dass er geschont werde. Meine Arme und meine Beine aber schone ich nicht, ich schone meine Krieger nicht. Wieso könntet ihr zu meinem Kriege taugen? Mit euch verdürbe ich mir jeden Sieg noch. Und mancher von euch fiele schon um, wenn er nur den lauten Schall meiner Trommeln hörte. Auch seid ihr mir nicht schön genug und wohlgeboren. Ich brauche reine glatte Spiegel für meine Lehren. Auf eurer Oberfläche verzerrt sich noch mein eigenes Bildnis. Eure Schultern drückt manche Last, manche Erinnerung. Manch schlimmer Zwerg hockt in euren Winkeln. Es gibt verborgenen Pöbel auch in euch. Ihr seid nur Brücken. Mögen Höhere auf euch hinüberschreiten. Ihr bedeutet Stufen. So zürnt dem nicht, der über euch hinweg in seine Höhe steigt. Aus eurem Samen mag auch mir einst ein echter Sohn und vollkommener Erbe wachsen, aber das ist ferne. Und seid ihr auch hoch und höherer Art, vieles an euch ist krumm und Missgestalt. Da ist kein Schmied in der Welt, der euch mir zurecht und gerade schlüge. Als Vorzeichen kamt ihr mir nur, dass schon Höhere zu mir unterwegs sind. Nicht die Menschen der großen Sehnsucht, des großen Ekels, des großen Überdrusses und das, was ihr den Überrest Gottes nanntet. Nein, nein, dreimal nein. Auf andere warte ich hier in diesen Bergen und will meinen Fuß nicht ohne sie von dannen heben, auf höhere, stärkere, sieghaftere, wohlgemutere, solche, die rechtwinklig gebaut sind an Leib und Seele. Lachende Löwen müssen kommen. Oh, meine Gastfreunde, ihr Wunderlichen! Hörtet ihr noch nichts von meinen Kindern? Ihr selber seid die nicht, welchen mein Erbgut und Name zugehört. Nicht auf euch warte ich hier in diesen Bergen, nicht mit euch darf ich zum letzten Male niedersteigen. Und dass sie zu mir unterwegs sind? Sprecht mir doch von meinen Gärten, von meinen glückseligen Inseln, von meiner neuen schönen Art, warum sprecht ihr mir nicht davon? Hierzu bin ich reich, hierzu ward ich arm. Was gab ich nicht hin, was gebe ich nicht hin, dass ich eins hätte? Diese Kinder, diese lebendige Pflanzung, diese Lebensbäume meines Willens und meiner höchsten Hoffnung. Also sprach Zarathustra und hielt plötzlich inne in seiner Rede, denn ihn überfiel seine Sehnsucht, und er schloss Augen und Mund vor der Bewegung seines Herzens. Dies Gastgeschenk erbitte ich mir von eurer Liebe, dass ihr mir von meinen Kindern sprecht. Das Abendmahl an dieser Stelle nämlich unterbrach der Wahrsager die Begrüßung Zarathustras und seiner Gäste. Er drängte sich vor, wie einer, der keine Zeit zu verlieren hat, fasste die Hand Zarathustras und rief: Aber Zarathustra, eins ist notwendiger als das andere, so redest du selber. Wohlan, eins ist mir jetzt notwendiger als alles andere. Und auch alle seine Gäste schwiegen und standen still und bestürzt, nur dass der alte Wahrsager mit Händen und Gebärden Zeichen gab. Ein Wort zur rechten Zeit, hast du mich nicht zum Mahle eingeladen? Auch gedachtet ihr alle mir schon zu viel des Erfrierens, Ertrinkens, Erstickens und anderer Leibesnotstände. Keiner aber gedachte meines Notstandes, nämlich des Verhungerns. Also sprach der Wahrsager. Wie die Tiere Zarathustras aber diese Worte hörten, liefen sie vor Schrecken davon. Und hier sind viele, die lange Wege machten. Du willst uns doch nicht mit Reden abspeisen? Denn sie sahen, dass, was sie auch am Tage heimgebracht hatten, nicht genug sein werde, den einen Wahrsager zu stopfen. Eingerechnet das Verdursten, fuhr der Wahrsager fort. Wasser taugt auch nicht für Müde und Verwelkte. Uns gebührt Wein, der erst gibt plötzliches Genesen und stegreife Gesundheit. Bei dieser Gelegenheit, da der Wahrsager nach Wein begehrte, geschah es, dass auch der König zur Linken, der Schweigsame, einmal zu Worte kam. Und ob ich schon Wasser hier plätschern höre, gleich Reden der Weisheit, nämlich reichlich und unermüdlich. Ich will Wein. Nicht jeder ist gleich Zarathustra ein geborner Wassertrinker. Für Wein, sprach er, trugen wir Sorge, ich samt meinem Bruder, dem Könige zur Rechten. Wir haben Weins genug, einen ganzen Esel voll. So fehlt nichts als Brot. Brot, entgegnete Zarathustra und lachte dazu. Nur gerade Brot haben Einsiedler nicht. Aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern auch vom Fleische guter Lämmer, deren ich zwei habe. Die soll man geschwinde schlachten und würzig, mit Salbei, zubereiten. So liebe ich's. Und auch an Wurzeln und Früchten fehlt es nicht, gut genug selbst für Lecker und Schmeckerlinge. Noch an Nüssen und andern Rätseln zum Knacken. Also wollen wir in Kürze eine gute Mahlzeit machen. Wer aber mit essen will, muss auch mit Hand anlegen, auch die Könige. Bei Zarathustra nämlich darf auch ein König Koch sein. Mit diesem Vorschlage war alle nach dem Herzen geredet. Nur dass der freiwillige Bettler sich gegen Fleisch und Wein und Würzen sträubte. Nun hört mir doch diesen Schlemmer Zarathustra, sagte er scherzhaft, geht man dazu in Höhlen und Hochgebirge, dass man solche Mahlzeiten macht? Nun freilich verstehe ich, was er einst uns lehrte, gelobt sei die kleine Armut, und warum er die Bettler abschaffen will. Sei guter Dinge, antwortete ihm Zarathustra, wie ich es bin. Wer aber zu mir gehört, der muss von starken Knochen sein, auch von leichten Füßen, lustig zu kriegen und festen, kein Düsterling, kein Traumhans, bereit zum Schwersten wie zu seinem Feste. Gesund und heil. Das Beste gehört den meinen und mir. Und gibt man's uns nicht, so nehmen wir's. Die beste Nahrung, den reinsten Himmel, die stärksten Gedanken, die schönsten Frauen. Also sprach Zarathustra. Der König zur Rechten aber entgegnete: Seltsam. Vernahm man je solche kluge Dinge aus dem Munde eines Weisen? Und wahrlich, das ist das Seltsamste an einem Weisen, wenn er zu alledem auch noch klug und kein Esel ist. Also sprach der König zur Rechten und wunderte sich, der Esel aber sagte zu seiner Rede mit bösem Willen: Ia, bleibe bei deiner Sitte, du trefflicher, Malme deine Körner, trink dein Wasser, lobe deine Küche, wenn sie dich nur fröhlich macht. Ich bin ein Gesetz nur für die meinen, ich bin kein Gesetz für alle. Dies aber war der Anfang von jener langen Mahlzeit, welche, das Abendmahl, in den Historienbüchern genannt wird. Bei derselben wurde von nichts anderem geredet als vom höheren Menschen. Vom höheren Menschen eins, als ich zum ersten Male zu den Menschen kam, da tat ich die Einsiedler-Torheit, die große Torheit. Ich stellte mich auf den Markt. Mit dem neuen Morgen aber kam mir eine neue Wahrheit. Da lernte ich sprechen. Was geht mich Markt und Pöbel Lärm und lange Pöbel Ohren an? Ihr höheren Menschen, dies lernt von mir, auf dem Markt glaubt niemand an höhere Menschen. Und als ich zu allen redete, redete ich zu keinem. Des Abends aber waren Seiltänzer meine Genossen, und Leichname. Und ich selber fast ein Leichnam. Und wollt ihr dort reden, wohlan? Der Pöbel aber blinzelt. Wir sind alle gleich. Ihr höheren Menschen. So blinzelt der Pöbel. Es gibt keine höheren Menschen. Wir sind alle gleich. Mensch ist Mensch. Vor Gott. Sind wir alle gleich. Vor Gott. Nun aber starb dieser Gott. Vor dem Pöbel aber wollen wir nicht gleich sein. Ihr höheren Menschen, geht weg vom Markt. Zwei vor Gott. Nun aber starb dieser Gott. Ihr höheren Menschen, dieser Gott war eure größte Gefahr. Seit er im Grabe liegt, seid ihr erst wieder auferstanden. Nun erst kommt der große Mittag, nun erst wird der höhere Mensch Herr. Verstandet ihr dies Wort, o meine Brüder? Ihr seid erschreckt, wird euren Herzen schwindlig? Klafft euch hier der Abgrund? Kläfft euch hier der Höllenhund? Wohlan, wohlauf, ihr höheren Menschen! Nun erst kreist der Berg der Menschen Zukunft. Drei die sorglichsten Fragen heute. Wie bleibt der Mensch erhalten? Zarathustra aber fragt als der Einzige und Erste, wie wird der Mensch überwunden? Der Übermensch liegt mir am Herzen, der ist mein Erstes und Einziges, und nicht der Mensch. Nicht der Nächste, nicht der Ärmste, nicht der Leidendste, nicht der Beste. Gott starb, nun wollen wir, dass der Übermensch lebe. O meine Brüder, was ich lieben kann am Menschen, das ist, dass er ein Übergang ist und ein Untergang. Und auch an euch ist vieles, das mich lieben und hoffen macht. Dass ihr verachtetet, ihr höheren Menschen, das macht mich hoffen. Die großen Verachtenden nämlich sind die großen Verehrenden. Dass ihr verzweifeltet, daran ist viel zu ehren. Denn ihr lerntet nicht, wie ihr euch ergebet, ihr lerntet die kleinen Klugheiten nicht. Was von Weibsaat ist, was von Knechtsaat stammt und sonderlich der Pöbel Mischmasch. Das will nun Herr werden alles Menschenschicksals. O Ekel! 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 Das frägt und frägt und wird nicht müde. Wie erhält sich der Mensch, am besten, am längsten, am angenehmsten? Damit sind sie die Herren von heute. Diese Herren von heute überwindet mir, o meine Brüder, diese kleinen Leute. Die sind des Übermenschen größte Gefahr. Überwindet mir, ihr höheren Menschen, die kleinen Tugenden, die kleinen Klugheiten, die Sandkornrücksichten, den Ameisenkribbelkram, das erbärmliche Behagen, das Glück der meisten. Und lieber verzweifelt, als dass ihr euch ergebt. Heute nämlich wurden die kleinen Leute Herr. Die predigen alle Ergebung und Bescheidung und Klugheit und Fleiß und Rücksicht und das Lange und so weiter der kleinen Tugenden. Und, wahrlich, ich liebe euch dafür, dass ihr heute nicht zu leben wisst, ihr höheren Menschen. So nämlich lebt ihr, am besten. Vier habt ihr Mut, o meine Brüder. Seid ihr herzhaft? Nicht Mut vor Zeugen, sondern Einsiedler und Adlermut, dem auch kein Gott mehr zusieht? Kalte Seelen, Maultiere, Blinde, Trunkene heißen mir nicht herzhaft. Herz hat, wer Furcht kennt, aber Furcht zwingt. Wer den Abgrund sieht, aber mit Stolz. Wer den Abgrund sieht, aber mit Adlers Augen, wer mit Adlers Krallen den Abgrund fasst, der hat Mut. 5. Der Mensch ist böse. so sprachen mir zum Troste alle Weisesten. Ach, wenn es heute nur noch wahr ist. Denn das Böse ist des Menschen beste Kraft. Der Mensch muss besser und böser werden. So lehre ich. Das Böseste ist nötig zu des Übermenschen Bestem. Das mochte gut sein für jenen Prediger der kleinen Leute, dass er litt und trug an des Menschen Sünde. Ich aber erfreue mich der großen Sünde als meines großen Trostes. Solches ist aber nicht für lange Ohren gesagt. Jedwedes Wort gehört auch nicht in jedes Maul. Das sind feine, ferne Dinge. Nach denen sollen nicht Schafsklauen greifen. 6. Ihr höheren Menschen, meint ihr, ich sei da, gut zu machen, was ihr schlecht machtet? Oder ich wollte fürderhin euch Leidende bequemer betten? Oder euch unsteten, verirrten, verkletterten neue leichtere Fußsteige zeigen? So allein wächst der Mensch in die Höhe, wo der Blitz ihn trifft und zerbricht. Hoch genug für den Blitz. Auf weniges, auf langes, auf fernes geht mein Sinn und meine Sehnsucht. Was? Ginge mich euer kleines, vieles, kurzes Elend an. Ihr leidet mir noch nicht genug. Denn ihr leidet an euch, ihr littet noch nicht am Menschen. Nein, nein, dreimal nein. Immer mehr, immer bessere eurer Art sollen zugrunde gehen, denn ihr sollt es immer schlimmer und härter haben. Ihr würdet lügen, wenn ihr's anders sagtet. Ihr leidet alle nicht, woran ich litt. 7. Es ist mir nicht genug, dass der Blitz nicht mehr schadet. Nicht ableiten will ich ihn. Er soll lernen für mich, arbeiten. Meine Weisheit sammelt sich lange schon gleich einer Wolke. Sie wird stiller und dunkler. So tut jede Weisheit, welche einst Blitze gebären soll. Diesen Menschen von heute will ich nicht Licht sein, nicht Licht heißen. Die will ich blenden. Sonderlich, wenn sie große Dinge wollen. Denn sie wecken Misstrauen gegen große Dinge, diese feinen Falschmünzer und Schauspieler. Bis sie endlich falsch vor sich selber sind, schieläugig. Übertünchter Wurmfraß, bemäntelt durch starke Worte, durch Aushängetugenden, durch glänzende falsche Werke. Blitz meiner Weisheit, stich ihnen die Augen aus. Acht wollt nichts über euer Vermögen. Es gibt eine schlimme Falschheit bei solchen, die über ihr Vermögen wollen. Habt da eine gute Vorsicht, ihr höheren Menschen. Nichts nämlich gilt mir heute kostbarer und seltener als Redlichkeit. Ist dies heute nicht des Pöbels? Pöbel aber weiß nicht, was groß, was klein, was gerade und redlich ist. Der ist unschuldig krumm, der lügt immer. 9. Habt heute ein gutes Misstrauen, ihr höheren Menschen, ihr Beherzten, ihr Offenherzigen, und haltet eure Gründe geheim. Dies heute nämlich ist des Pöbels. Und wenn da einmal die Wahrheit zum Siege kam, so fragt euch mit gutem Misstrauen, welch starker Irrtum hat für sie gekämpft? Hütet euch auch vor den Gelehrten. Die hassen euch, denn sie sind unfruchtbar. Sie haben kalte, vertrocknete Augen, vor ihnen liegt jeder Vogel entfedert. Was der Pöbel ohne Gründe einst glauben lernte, wer könnte ihm durch Gründe das umwerfen? Und auf dem Markte überzeugt man mit Gebärden. Aber Gründe machen den Pöbel misstrauisch. Solche brüsten sich damit, dass sie nicht lügen. Aber Ohnmacht zur Lüge ist lange noch nicht Liebe zur Wahrheit. Hütet euch! Freiheit von Fieber ist lange noch nicht Erkenntnis. Ausgekälteten Geistern glaube ich nicht. Wer nicht lügen kann, weiß nicht, was Wahrheit ist. 10. Wollt ihr hoch hinaus, so braucht die eigenen Beine. Lasst euch nicht emportragen, setzt euch nicht auf fremde Rücken und Köpfe. Du aber stiegst zu Pferde? Wohlan, mein Freund, aber dein lahmer Fuß sitzt auch mit zu Pferde. Wenn du an deinem Ziele bist, wenn du von deinem Pferde springst, auf deiner Höhe gerade, du höherer Mensch, wirst du stolpern. 11. Ihr Schaffenden, ihr höheren Menschen. Man ist nur für das eigene Kind schwanger. Und handelt ihr auch, für den Nächsten, ihr schafft doch nicht für ihn. Verlernt mir doch dies, für, ihr Schaffenden. Eure Tugend gerade will es, dass ihr kein Ding mit, für, und, um, und, weil. Tut, das, für den Nächsten, ist die Tugend nur der kleinen Leute. Da heißt es, gleich und gleich. Und Hand wäscht Hand. Sie haben nicht Recht noch Kraft zu eurem Eigennutz. In eurem Eigennutz, ihr Schaffenden, ist der Schwangeren Vorsicht und Vorsehung. Was niemand noch mit Augen sah, die Frucht, die schirmt und schont und nährt eure ganze Liebe. Wo eure ganze Liebe ist, bei eurem Kinde, da ist auch eure ganze Tugend. Euer Werk, euer Wille ist euer Nächster. Lasst euch keine falschen Werte einreden. 12 Ihr Schaffenden, ihr höheren Menschen. Wer gebären muss, der ist krank. Wer aber geboren hat, ist unrein. Du reitest nun hurtig hinauf zu deinem Ziele? Lasst euch nichts vorreden, einreden. Wer ist denn euer Nächster? Gegen diese falschen kleinen Worte sollt ihr euer Ohr zukleben. Ein neues Kind. Oh, wie viel neuer Schmutz kam auch zur Welt. Geht beiseite. Und wer geboren hat, soll seine Seele reinwaschen. 13 Seid nicht tugendhaft über eure Kräfte. Und wollt nichts von euch. Wieder die Wahrscheinlichkeit. Geht in den Fußstapfen, wo schon eurer Väter Tugend ging. Wie wolltet ihr hochsteigen, wenn nicht eurer Väter Wille mit euch steigt? Wer aber Erstling sein will, sehe zu, dass er nicht auch Letztling werde. Und wo die Laster eurer Väter sind, darin sollt ihr nicht Heilige bedeuten wollen. Wessen Väter es mit Weibern hielten und mit starken Weinen und Wildschweinen. Was wäre es, wenn der von sich Keuschheit wollte? Fragt die Weiber. Man gebiert nicht, weil es Vergnügen macht. Der Schmerz macht Hühner und Dichter gackern. Ihr Schaffenden, an euch ist viel Unreines. Das macht, ihr musstet Mütter sein. Und stiftete er Klöster und schriebe über die Tür. Der Weg zum Heiligen, ich spräche doch. Wozu? Es ist eine neue Narrheit. Er stiftete sich selber ein Zucht- und Fluchthaus. Wohl bekomm's. Aber, ich glaube nicht daran. Eine Narrheit wäre es. Viel, wahrlich, dünkt es mich für einen solchen, wenn er eines oder zweier oder dreier Weiber Mann ist. In der Einsamkeit wächst, was einer in sie bringt, auch das Innere wie. Solcher Gestalt widerrät sich vielen die Einsamkeit. Gab es Schmutzigeres bisher auf Erden als Wüstenheilige? Um die herum war nicht nur der Teufel los, sondern auch das Schwein. 14 Scheu, beschämt, ungeschickt, einem Tiger gleich, dem der Sprung missriet. Also, ihr höheren Menschen, sah ich oft euch beiseite schleichen. Ein Wurf missriet euch. Aber, ihr Würfelspieler, was liegt daran? Ihr lerntet nicht spielen und spotten, wie man spielen und spotten muss. Sitzen wir nicht immer an einem großen Spott- und Spieltische? Und wenn euch Großes missriet, seid ihr selber darum, missraten? Und missrietet ihr selber, missriet darum, der Mensch? Seid guten Muts, was liegt daran? Wie vieles ist noch möglich? Lernt über euch selber lachen, wie man lachen muss. Was wunders auch, dass ihr missrietet und halb gerietet, ihr halb zerbrochenen. Drängt. Und stößt sich nicht in euch, des Menschen Zukunft? Missriet aber der Mensch. Wohlan. Wohlauf. 15 Je höher von Art, je seltener gerät ein Ding. Ihr höheren Menschen hier, seid ihr nicht alle missgeraten? Was wunders, dass mancher Topf zerbricht. Lernt über euch lachen, wie man lachen muss. Ihr höheren Menschen, oh wie vieles ist noch möglich. Und wahrlich, wie viel geriet schon. Wie reich ist diese Erde? An kleinen guten vollkommenen Dingen, an wohlgeratenem. Stellt kleine gute vollkommene Dinge um euch, ihr höheren Menschen. Deren goldene Reife heilt das Herz. Des Menschen fernstes, tiefstes, sternenhöchstes, seine ungeheure Kraft. Schäumt das nicht alles gegeneinander in eurem Topfe? Vollkommenes lehrt hoffen. 16 Welches war hier auf Erden bisher die größte Sünde? War es nicht das Wort dessen, der sprach? Wehe denen, die hier lachen. Fand er zum Lachen auf der Erde selber keine Gründe? So suchte er nur schlecht. Ein Kind findet hier noch Gründe. Der liebte nicht genug. Sonst hätte er auch uns geliebt, die Lachenden. Aber er hasste und höhnte uns, heulen und Zähneklappern verhieß er uns. Muss man denn gleich fluchen, wo man nicht liebt? Das dünkt mich ein schlechter Geschmack. Aber so tat er, dieser Unbedingte. Er kam vom Pöbel. Und er selber liebte nur nicht genug. Sonst hätte er weniger gezürnt, dass man ihn nicht liebe. Alle große Liebe will nicht Liebe, die will mehr. Geht aus dem Wege allen solchen Unbedingten. Das ist eine arme, kranke Art, eine Pöbelart. Sie sehen schlimm diesem Leben zu, sie haben den bösen Blick für diese Erde. Geht aus dem Wege allen solchen Unbedingten. Sie haben schwere Füße und schwüle Herzen, sie wissen nicht zu tanzen. Wie möchte solchen wohl die Erde leicht sein? 17 krumm kommen alle guten Dinge ihrem Ziele nahe. Gleich Katzen machen sie Buckel, sie schnurren innewendig vor ihrem nahen Glücke, alle guten Dinge lachen. Der Schritt verrät, ob einer schon auf seiner Bahn schreitet, so seht mich gehen. Wer aber seinem Ziele nahe kommt, der tanzt. Und, wahrlich, zum Standbild ward ich nicht, noch stehe ich nicht da, starr, stumpf, steinern, eine Säule. Ich liebe geschwindes Laufen. Erhebt eure Herzen, meine Brüder, hoch, höher, und vergesst mir auch die Beine nicht. Erhebt auch eure Beine, ihr guten Tänzer, und besser noch, ihr steht auch auf dem Kopf. 18 diese Krone des Lachenden, diese Rosenkranzkrone. Ich selber setzte mir diese Krone auf, ich selber sprach heilig mein Gelächter. Zarathustra der Tänzer, Zarathustra der Leichte, der mit den Flügeln winkt, ein Flugbereiter, allen Vögeln zuwinkend, bereit und fertig, ein selig Leichtfertiger. Zarathustra der Wahrsager. Zarathustra der Wahrlacher, kein Ungeduldiger, kein Unbedingter, einer, der Sprünge und Seitensprünge liebt. Ich selber setzte mir diese Krone auf. 19 erhebt eure Herzen, meine Brüder, hoch, höher. Und vergesst mir auch die Beine nicht. Erhebt auch eure Beine, ihr guten Tänzer, und besser noch, ihr steht auch auf dem Kopf. Es gibt auch im Glück schweres Getier, es gibt Plumpfüßler von Anbeginn. Und wenn es auf Erden auch Moor und dicke Trübsal gibt, wer leichte Füße hat, läuft über Schlamm noch hinweg und tanzt wie auf gefegtem Eise. Keinen anderen fand ich heute stark genug dazu. So lernt mir doch meine Weisheit ab. Auch das schlimmste Ding hat zwei gute Kehrseiten. Auch das schlimmste Ding hat gute Tanzbeine. So lernt mir doch euch selbst, ihr höheren Menschen, auf eure rechten Beine stellen. So verlernt mir doch Trübsal blasen und alle Pöbel Traurigkeit. Oh, wie traurig dünken mich heute des Pöbels Hanswürste noch. Dies heute aber ist des Pöbels. Wunderlich mühen sie sich ab, einem Elefanten gleich, der sich müht auf dem Kopf zu stehen. Besser aber noch närrisch sein vor Glücke als närrisch vor Unglücke, besser plump tanzen, als lahm gehen. Der den Eseln Flügel gibt, der Löwinnen melkt, gelobt sei dieser gute unbändige Geist, der allem heute und allem Pöbel wie ein Sturmwind kommt, der Distel- und Tiftelköpfen Feind ist und allen welken Blättern und Unkräutern. Gelobt sei dieser wilde gute freie Sturmgeist, welcher auf Mooren und Trübsalen wie auf Wiesen tanzt. Der die Pöbel Schwindhunde hasst und alles Missratene düstere. Gezücht, gelobt sei dieser Geist aller freien Geister, der lachende Sturm, welcher allen schwarzsichtigen, schwersüchtigen Staub in die Augen bläst. Ihr höheren Menschen, euer Schlimmstes ist, ihr lerntet alle nicht tanzen, wie man tanzen muss. Über euch hinweg tanzen. Was liegt daran, dass ihr missrietet? Wie vieles ist noch möglich? So lernt doch über euch hinweg lachen. Erhebt eure Herzen, ihr guten Tänzer, hoch, höher, und vergesst mir auch das gute Lachen nicht. Diese Krone des Lachenden, diese Rosenkranzkrone. Euch, meinen Brüdern, werfe ich diese Krone zu. Das Lachen sprach ich heilig. Ihr höheren Menschen, lernt mir, lachen. Das Lied der Schwermut eins, als Zarathustra diese Reden sprach, stand er nahe dem Eingange seiner Höhle. Mit den letzten Worten aber entschlüpfte er seinen Gästen und floh für eine kurze Weile ins Freie. 20 dem Winde tut mir gleich, wenn er aus seinen Berghöhlen stürzt. Nach seiner eigenen Pfeife will